Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zu einer unserer Lieblingsfolgen. Sie kommt von Star Trek Deep Space Nine, kommt aus der 6. Staffel, ist die 7. Folge und heißt You are cordially invited. Auf Deutsch? Klingonische. Traditionen auf dem Panel heute nach einer deutschen Tradition.
Andreas Dom.
Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo.
Schön, dass du dabei bist, lieber Sebastian.
Schön, dass du dabei bist, lieber Susanna Radreas. Ich werde heute nicht reden. Ich hatte es schon angekündigt,
dass ich
heute nicht
reden werde. Zweimal gestolpert.
Hey, dafür habe ich das Intro einigermaßen, ich glaube, auch vollständig und halbwegs korrekt hinter mich gebracht.
Cordelli war ich mir nicht ganz sicher. Du bist der Alexander Roschenko, der Podcaster.
Oh je, yeah. Über den wird auch noch zu reden sein.
Ja, ich bin gespannt.
Ja,
also ich hab mir quasi nichts aufgeschrieben dieses Mal. Das heißt, wir gehen im Freiflug durch diese Folge durch.
Ja, natürlich, wie immer. ich freue mich darauf. Ich habe zuerst gedacht, ich habe keine Erinnerung an diese Folge. Als ich damit angefangen habe, habe ich gedacht, huch, ich habe keinerlei Erinnerung an diese Folge. Was ist passiert? Habe ich sie ignoriert? Habe ich sie komplett vergessen? Habe ich sie verdrängt? Aber dann kam die Erinnerung wieder. Allerdings nicht an Alexander Roschenko. Den habe ich nur als kleinen Bub in TNG in Erinnerung, aber nicht in dieser Slapstick-Version.
Das ging mir tatsächlich auch so. Ich hatte völlig vergessen, dass der ja auch noch wieder auf DS9 unterwegs ist. Aber so viel kann ich jetzt schon sagen, etwas vorwegnehmen, was ich später sonst gesagt hätte.
Ja.
Auch das letzte Mal tatsächlich.
Ah, guck mal einer an.
Also das ist das letzte Mal, dass wir Alexander Roschenko überhaupt mal hören.
Aber er wird ja auch versetzt. Er wird ja versetzt und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diesen ganzen Bums dann überhaupt machen, weil eigentlich wollten die ja viel später heiraten.
Exaktamente.
So sieht's aus. Damit sind wir schon fast nahezu in der Folge. Wir haben auch gesagt, wir geben heute mal ein bisschen Gas. Ne? Wir machen mal hier kein blödes Blabla. Und für jedes Mal,
wo... Wie der große Philosoph Markus schon gesagt hat, ich gebe Gas, ich will Spaß. Habe ich jetzt deine Stimmung hier schon wieder durcheinander gebracht?
Ich überlege gerade, ob das jetzt schon der Tiefpunkt dieses Podcasts war.
Ja, wir werden sehen. Ne? Da ist ja noch einiges in der Pipeline, würde ich sagen. Also ich würde mal den Tag nicht vor dem Abend loben, sagen wir mal.
Also da wo das herkommt, da ist noch mehr bei dir, meinst du, ja?
Natürlich, natürlich.
Natürlich, natürlich.
Aber ich habe auch wieder große Philosophie mitgebracht, große Sozialwissenschaft.
Und das bei der Folge, ja? Das bei der Folge.
Ja, da geht noch einiges.
Da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt drauf. Also wie du da, also wow, da bin ich ein bisschen, also man kann natürlich, also ich finde tatsächlich, da gibt es so den einen oder anderen Ansatz, über den man sozialphilosophisch reden kann.
Ja.
aber wie du da jetzt irgendwie tiefere...
Ich hab's dir doch bei Picard auch immer gesagt, du musst die Metaebene lesen.
Ja, sowas kann ich nicht.
Übrigens sagt uns gerade unsere Schattenredaktion, dass sie nichts hört. Also ich weiß nicht, ob uns das stören sollte, aber... Tatsächlich also, hören sie wohl nichts.
Also ich höre dich, du hörst mich, Fischerts Fritze hört mich nicht. Ich kann solche Sachen machen wie den Stream anhalten und nochmal neu starten, was natürlich zu gähnender Langeweile bei allen Podcast-Hörerinnen und Hörern führen wird. Ich entschuldige mich jetzt schon mal an dieser Stelle dafür, dass ihr mit diesem Kram belastet werdet. Soll ich das mal machen?
Ja, also... Wäre ein guter Vorschlag. Ich meine, wir können auch diese Schattenredaktion einfach ignorieren und sagen, geht doch, ihr macht doch sowieso immer euren eigenen Scheiß, dann müsst ihr uns auch nicht mehr zuhören. So. Das werden sie sowieso gleich tun, aber vielleicht für die 2-3 Leute, die dann doch noch zuhören. Na.
Ich drücke mal den Knopf, pass auf, ich drücke jetzt mal den Knopf und weiß nicht genau, was passiert.
Also bei mir ist nichts passiert.
Stimmt. Tatsächlich muss ich, sagt dieses
Programm. Der Stream
Programm
ist tot, Jim.
Echt? Also, gibt es Leute, die sagen das?
Ja.
Tatsächlich muss ich die Aufnahme dann stoppen, um den Stream zu stoppen. Oh Leute, jetzt wird es aber echt kompliziert. Ich sehe was. Ach so, guck mal einer an. Warum auch immer hat sich der Status verändert. Probiert es doch jetzt nochmal, liebe Schattenredaktion. Könnt ihr vielleicht nochmal hier probieren, ob ihr da drauf drücken könnt und dann kommt irgendwas.
Na 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 na.
Ich könnte in der Zwischenzeit, ohne dass du weiter singen musst, in der Zwischenzeit vielleicht noch mitteilen, dass wir diese Folge nicht durch Zufall gewählt haben, als würden wir jemals Lieblingsfolgen durch Zufall wählen. Das wäre ja doch völliger Wahnsinn, ne? Also,
absolut, du darfst gleich weiterreden. Ja. Die Menschen sagen, es ist immer noch Error 404.
Ist ja interessant, ja.
Red weiter.
Genau. Es ist tatsächlich so, dass wir inspiriert worden sind von einem unserer Gönner, Förderer, Freunde und Vettern.
Exakt. Es ist kein Badmiral, muss man an dieser Stelle sagen.
Und deswegen haben wir uns jetzt auch nicht gezwungen gesehen, diese Folge zu machen. Aber wir fanden es tatsächlich eine ganz nette Idee. Und es ist der Michael. Und der Michael hat uns finanziell unterstützt und hat davon unabhängig uns einen Vorschlag gemacht, was wir denn, wenn wir irgendwann mal Lust drauf hätten, so als Eskapismus-Folge doch mal anschauen, macht man das mit Deep Space Nine. Und ihr könnt das dann hinterher anhören. Und ich fand diesen Eskapismus-Gedanken eigentlich ganz nett. So, ne? Der Eskapismus im Eskapismus. Wir haben ja ganz viel Eskapismus selber hier übertrieben in den letzten Wochen. Und ich finde, das passt jetzt irgendwie ganz gut hinein. Wie viel Eskapismus das am Ende wirklich ist, darüber wird dann noch zu reden sein.
Ja, aber im Zusammenhang von DS9 passt das ja wirklich sehr, sehr gut.
Ja, das stimmt.
Absolut.
Aber es ist ja im Prinzip auch im doppelten Sinne Eskapismus, weil es ja auch Eskapismus innerhalb von DS9 ist, weil wir ja in so einer bewegenden Zeit quasi sind und waren und jetzt alle irgendwie verdrängen wollen, dass das Problem jetzt eigentlich nur verlagert ist mit dem Krieg da draußen.
Wow, wo hast du denn plötzlich so einen authentisch schnellen Gedanken hier?
Wahnsinn, oder? Ich hab mir die letzten 35 Minuten darüber Gedanken gemacht, aber das sind Hintergrundinformationen, die sonst keinen was angehen.
Ich bin ja ein Fan von Transparenz, ne? Ich bin ja ein Fan von Fair Radio, ne? Habe ich immer gesagt.
Ja.
Ich würde niemals irgendwas faken.
Nee, ne? Auf gar keinen Fall.
Wir waren gerade 35 Minuten weg, ne?
Also ihr habt es nicht gemerkt, aber wir haben
versucht. Und du hast sofort wieder einen klugen Gedanken gehabt.
Ist toll, oder? Das ist wirklich super.
Ich bewundere dich mal wieder.
Ja, und das unabgesprochen.
Du bist mein großes Vorbild.
Ich weiß, in so vieler Hinsicht.
Natürlich. Aber du hast natürlich absolut recht. Also Eskapismus für uns und Eskapismus, ja, im Prinzip ist diese Hochzeit ein eskapistisches, beziehungsweise trägt diese Hochzeit ein eskapistisches Element, was für ein schwieriger Gedanke, dumm ausgedrückt, trägt ein eskapistisches Element in die Station hinein.
Ja.
Und alle nehmen es dankend an. Und das merkt man ja auch in der Inszenierung, die übrigens an der Stelle sehr, sehr schlau gemacht worden ist von David Livingston, über den wir gleich reden werden, wenn wir über die Crew hinter der Folge sprechen werden. Also,
wollen wir denn eigentlich jetzt direkt anfangen? Oder
ja, klar.
Gibt es jetzt noch irgendwas? Ich glaube, wir haben nicht mehr gefragt, wie geht's uns denn eigentlich und so, ne? Also verzichten wir auf solche Dinge? Machen wir sowas nicht mehr?
Sebastian, wie geht's dir denn?
Also nett, dass du fragst, Andi. Weißt du, ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll. Also ich könnte erstmal damit anfangen, dass es ja wirklich eine interessante, aber auch herausfordernde...
Ich hatte gerade getrunken, weil du geredet hast. Jetzt ist ja alles voll. Mann!
Einen wunderschönen Tag, liebe Panelisten, hier spricht Peter. Mich ärgert ja dolle, dass immer dieser blöde Anrufbeantworter angeht, obwohl ich schon meine Nummer unterdrücke. Aber noch mehr ärgert mich, dass ihr eure Nilix-Kochshow noch gar nicht durchgezogen habt. Desto mehr freue ich mich, wenn dann diese Corona-Sache wieder vorbei ist und wir uns alle wiedersehen können. Ach nee, das passiert ja auch nicht. Na egal, ich habe ganz andere Gründe zu motzen. Seitdem ich in der Telegram-Gruppe bin, werde ich ständig abgelenkt von viel interessanteren Inhalten als das, was ihr von euch gebt. Semikolon, Minus, Klammer zu. Und ich möchte nochmal betonen, dass ich es ganz toll fände, wenn ihr nochmal eine Live-Anwesenheits-Podcast-Folge planen würdet. Aber ich freue mich schon auf eure super Sondersendung nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch, lebt lang und sprachoptimiert.
Das war ja nahezu, also es ist ja kaum was, also es ist so unterschwellig Hass rübergekommen, aber auch eigentlich viel Liebe, oder?
Unterschwelliger Hass ist der beste Hass. Ja, nee, ich habe keine Sprachkritik gemerkt. Also eigentlich sind wir auskuriert, würde ich sagen, oder?
Wir sind völlig auskuriert. Das haben wir, glaube ich, in den ersten 10 Minuten dieser Folge auf jeden Fall schon mehr als eindeutig bewiesen. Insofern vielen Dank, lieber Peter. Wir können uns an alles anschließen, was du gesagt hast. Wir können uns allem anschließen, was du gesagt hast, wäre vielleicht schöner ausgedrückt. Ja. Genau.
Aber da wir tatsächlich ja nicht unter so einem besonderen Stress stehen, irgendwas live zu machen, tun wir einen Teufel dran und verkünden jetzt irgendwelche Live-Termine, die dann nachher nicht zu halten sind. Das heißt, wir warten mal ab, wie sich das Ganze jetzt wieder entspannt. Und wenn das Ganze wieder entspannt ist und die Welt wieder die ist, die sie vor Corona war oder vielleicht auch nicht oder vielleicht anders, vielleicht besser, vielleicht schlechter, wir werden sehen. Wenn auf jeden Fall diese Corona-Nummer vorbei ist, dann machen wir wieder so ein Live-Ding. Ne?
Das wollen wir auf jeden Fall wiederholen. Also wiederholen ist nett. Also den Versuch wollen wir auf jeden Fall wiederholen. Aber genau dann erst, wenn klar ist, dass es auch funktioniert. Und wir würden auch total gerne, und das steht auch immer noch so ein bisschen in den Sternen, total gerne auch an der Location da nochmal andocken, wo wir eigentlich ursprünglich hin wollten, ins Deutzer Zentralwerk der schönen Künste.
Ganz kurz, wie ist da gerade der Stand?
Räumungsklage.
Hat die Stadt Köln das gekauft? Nein.
Okay. Es ist ja eine komplizierte Angelegenheit, in die ich euch jetzt gar nicht reinholen möchte. Also es geht ganz grob gesagt um eines der letzten freien, bebaubaren Grundstücke, auf der eine alte Fabrikhalle steht oder mehrere alte Fabrikhallen. Und da soll eine ganz neue Art von Stadtentwicklung passieren. Und dafür sieht es tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Das Problem ist nur, da ist Freunde von mir machen da Kunst seit vielen Jahren. Und zwar in dem vorderen Teil eines Gebäudes. Und der gehört nicht zu dem restlichen Teil des Geländes, was die Stadt wahrscheinlich, so wie es aussieht, auch kaufen wird. So viel steht eigentlich schon relativ klar. Fest, sagt man da. Nur dieser vordere Teil, der gehört einem privaten Investor. Und dieser private Investor hat irgendwie plötzlich den Rappel bekommen und hat irgendwie die tolle Idee, dass jetzt, nachdem sie da jetzt seit, glaube 8 oder 9 Jahren, länger, glaube ich, friedlich koexistieren und Miete zahlen und tralala, dass der die jetzt dringend raushaben will. Und jetzt gibt es eine Räumungsklage, weil die keinen Bock haben rauszugehen. Und das ist auch richtig so, dass die keinen Bock haben rauszugehen, weil man kann da gar nicht mehr rausgehen. Das ganze Ding ist ein Kunstobjekt. So. Also das bringt halt eh nichts. Also das ist, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist der Stand der Dinge. Und wenn ihr euch für so Sachen wie urbane Entwicklungen und Menschen, die Unterstützung brauchen, interessiert, sonst wärt ihr nicht hier, dann
schon gesagt.
Ja, genau. Dann schaut mal bitte auf raum13.com vorbei. Raum13.com. Die können, glaube ich, gerade wirklich jede Stimme, die sich für sie einsetzt oder die über sie spricht oder jeden Gedanken gebrauchen, damit dieses Projekt fliegen wird. Und es wird auf die ein oder andere Art fliegen, da bin ich mir sehr sicher. Es wäre eine total Banane, wenn die da aus dem Raum irgendwie oder aus diesen Räumlichkeiten raus müssten, weil es, wie gesagt, eigentlich auch gar nicht so richtig geht.
Ja.
Das nur so als kleiner.
Ich hab dich gerade nicht mehr genau gehört, aber es ist wirklich, heute ist eine fürchterliche Aufnahmesituation. Ja, das hat mir wirklich noch nie so schlimm.
Was ist denn da los?
Aber ich weiß es auch nicht genau. Aber jetzt habt ihr auf jeden Fall noch eine zusätzliche Motivation, euch für Raum 13 mit einzusetzen. Denn wenn Raum 13 diese Räumungsklage übersteht und wir quasi weiterhin diese Räumlichkeiten nutzen können, dann erhöht das auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort ein wunderbares Live-Event machen können.
Und das wird und richtig toll. Wirklich
eine tolle Location.
Das ist eine tolle Location.
Wirklich eine tolle Location.
Und,
ich bin ja ein paar Mal da gewesen mit dir. Das ist wirklich super.
Ja, und da kann man auch ganz viel über Industriekultur lernen und sich da mal dieses Gelände anschauen und außerdem diese reizenden Menschen kennenlernen. Anja und Marc heißen sie. Allein die sind eine Reise wert. Möchte ich mal sagen. So viel dazu, aber es ist auch noch immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf, aber ich glaube, auch da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich noch dieses Jahr umsetzbar wird, dass wir vielleicht zu unserem Adventskalender mal so eine kleine Tour machen. Mal gucken, ob das alles irgendwie realistisch ist, das werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall, du hast es ja gerade schon gesagt, nichts überstürzen und mal abwarten, wie sich das jetzt alles weiterentwickelt, weil Safety First, und noch hat sich ja eigentlich, ehrlich gesagt, nichts geändert, seitdem wir das erste Event abgesagt haben. Also warten wir mal ab, was die Zukunft da noch so an Möglichkeiten bringen wird. Aber wir werden ein Live-Event haben, da bin ich mir ganz sicher, und ihr werdet dabei sein und ich freue mich schon sehr darauf.
Exaktamente.
Und vielleicht noch ein Wort, damit da keine Missverständnisse passieren.
Quastenflosser.
Das könnte zu Missverständnissen führen, ehrlich gesagt. Wenn wir das jetzt einfach so stehen lassen, das Wort.
Okay. Ja, dann mach ein anderes Wort.
Ist okay.
Gut.
Gala. Das Wort Gala. Ich möchte nicht, dass ihr nächste Woche einschaltet und denkt, wow, jetzt kommt endlich die große Gala und wir werden mit Nilix kochen und der kommt extra aus den USA vorbei und so. Auch das wird dank Corona noch nicht passieren. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, irgendwann miteinander in einem Raum stehen zu können, was wir tatsächlich seit nahezu Monaten nicht mehr gemacht haben, und diese Kochshow.
Und vielleicht mit Chris Humberg, genau.
Der sich ja freiwillig bereit erklärt hat, dazu mitzukochen. Ich glaube, weil er Kochskills hat im Gegensatz zu uns. Und das wird auch passieren, aber halt erst dann wieder, wenn man auch ordentlich mit Menschen in einem Raum stehen kann. Das mag ja vielleicht sogar schneller gehen, als wir alle irgendwie denken. Aber auch da würde ich sagen, erstmal Safety First, und auch das hat keinen großen Druck. Trotzdem werden wir einen wundervollen Abend zusammen haben nächste Woche. Das wird ganz, ganz groß. Ich bin mir sehr sicher.
Absolutely, Sir.
So, jetzt ist das doch...
You are cordially invited.
Ist das genau.
Eine gute Überleitung übrigens.
Ja, absolut. Doch ein bisschen länger geworden, dieses Vorgeplänksel hier. Vielen Dank, Peter, an deine sehr netten Worte. Und danke für das in Erinnerung rufen dieser ganzen tollen Sachen, die wir da vorhaben. Hast du sonst irgendwas gesagt? Ja, dass die Telegram-Gruppe interessanter ist, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber mein Gott, ja, so ist das Leben, ne? Viel Spaß da.
Das sollen wir machen. Ja. Aber ihr könnt alle in diese Telegram-Gruppe kommen und dann müsst ihr auch den Podcast im Prinzip nicht mehr hören.
Ja.
Könnt ihr gerne noch machen. Ne? Wir hindern euch ja nicht dran. Ne? Wir machen das auch ansonsten einfach für uns, ja, und ihr macht hier in der Telegram-Gruppe euren eigenen Quatsch. Aber ihr könnt dann ja vielleicht unsere Live-Events einfach als Telegram-Gruppen-Treffen nutzen. Ne?
Ja.
Und vielleicht machen wir euch dann einen eigenen Raum oder so. Kein Problem. Wir nehmen dann einfach nebenan was auf und ihr macht da eure Telegram-Gruppenparty.
Sternkassen, Bier in die Mitte oder so. Ja.
Genau. You are cordially invited.
Das klingt nach einem tollen Folgentitel.
Das ist klasse. Es ist vor allen Dingen, es ist ja die beste Staffel überhaupt von der besten Serie.
Überhaupt. Das ist eine gewagte These, weil ich möchte da nach wie vor gegenhalten, aber ich habe viel Sympathien für Deep Space Nine, und diese Staffel ist tatsächlich ja, ne? Also ich habe das Gefühl, nahezu alle, mal abgesehen von Malibox Moon, Folgen, die wir besprochen haben als Lieblingsfolgen von DS9, waren in dieser sechsten Staffel. Ich glaube, es stimmt nicht wirklich, aber wir haben schon tatsächlich über mindestens zwei andere aus der sechsten Staffel gesprochen, wenn ich das richtig erinnere, ne?
Ja, wir haben über zwei andere gesprochen, das waren Valiant und In the Pale Moonlight.
Genau.
Wir haben noch über eine Folge gesprochen, die im Prinzip zu diesem sechsfolgigen Handlungsstrang am Anfang der Folge gehört, aber sie gehört zur fünften Staffel. Das ist nämlich Call to Arms.
Ah ja, richtig.
Über die hatten wir gesprochen. Und das ist quasi die erste von diesem 8-Folgen-Handlungsstrang, aber 6 davon sind in der sechsten Staffel.
Ja, genau. Ja, genau.
Aber wir können noch über einige dieser Folgen reden. Also ich meine, klar, erstmal diese 6 Folgen am Anfang, die sind schon ziemlich großartig. Ne? Da werde ich gleich noch was zu diesem Zusammenhang sagen. Aber wir haben auch Far Beyond the Stars übrigens besprochen. Das ist auch noch eine davon.
Stimmt.
Auch genau. In der 6. Staffel.
Ja.
Genau.
Also das ist also ein bisschen auch das, was du das letzte Mal bei Valiant gesagt hast. Ne? Also das ist natürlich auch eine schöne Grundsituation, in der wir uns ja gerade bewegen und die auch in dieser Folge also
schön
natürlich.
Ist hier nicht.
Nein, also storymäßig nicht, aber der Cast hat sich gefunden, die Figuren sind weitestgehend entwickelt. Alle haben irgendwie Geschichten, die sie miteinander ausgemacht haben oder noch ausmachen. Und du merkst halt einfach, dass wir so in einer anderen. Also das einfach was passiert ist, dass die alle was erlebt haben miteinander, und das ist irgendwie ganz schön.
Exakt. Und keine Ahnung. Ich tatsächlich, das ist jetzt wieder viel Meinung, was man hier ins Internet raushaut, und das ist jetzt halt auch nicht immer so unkompliziert, wenn man Meinung ins Internet raushaut.
Das ist völlig ganz schlecht.
Aber
solange du nicht
meiner Meinung nach ist das wirklich hier die beste, ja, genau, werde ich nicht tun. Das hier ist die beste Staffel Star Trek, die es jemals gegeben hat. Das ist, ich weiß, das ist auch tatsächlich keine völlig unpopular Opinion unter Star Trek Fans, aber natürlich gibt es auch Menschen, die DS9 komplett ablehnen und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Aber für mich ist es tatsächlich die beste Staffel Star Trek, die es jemals gegeben hat.
Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Staffel Star Trek, darauf kann ich mich auf jeden Fall auch einlassen, ja.
Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn unsere Freunde von Trek am Dienstag bei dieser Staffel ankommen. Die machen ja quasi auch mal so eine, also so ein Durchschnittswertung, die sie den Staffeln gegeben haben.
Ja.
Ich bin gespannt, ob das hier die beste wird.
Naja. Wird noch einen Moment dauern.
Genau,
ja.
Ein paar Jährchen.
Ja.
Der Arbeitstitel dieser Episode, Sebastian, war übrigens Once Upon a Wedding.
Ja, ist ja schade, dass der es nicht geworden ist.
Aber was heißt denn cordially eigentlich? Das habe ich überhaupt nicht. Ich bin ja,
heißt,
ich bin ja nicht so total angliophil.
Wird es nicht cordially ausgesprochen?
Ich weiß nicht. Cordially. Cordially. Herzlich heißt es einfach. Hätte man sich auch denken können. Ich hätte das irgendwie mit kindly oder sowas. Naja. Cordially. Cordially. Cordially.
Cordially.
Cordially.
Cordially.
Cordially. Moment, ich lasse mir von Google mal vorlesen. Google sagt cordially.
Cordially.
Cordially. Cordially. So. Ich wäre ja auch gerne Google-Stimme, ne? Aber ich glaube, die ist künstlich.
Ich glaube auch.
Ich wäre ja eigentlich gern künstlich.
Ja, das würde auch vieles vereinfachen bei unseren Treffen zum Beispiel. Ja. Vielleicht kannst du daran ja arbeiten. Da gibt es auch Mittel und Wege. Vielleicht finden wir ja noch auch irgendwo so ein Golem oder sowas. Achso, du willst komplett digital, können wir dich ja auch machen, ne?
Ja.
Ja.
Dann wäre ich auch nicht so doof.
Die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Also nicht alles, alles, wo Androide draufsteht, ist auch Brain, ne?
Androide. So, der Autor dieser Folge ist
ja.
Der Autor dieser Folge ist Ronald D. Moore und über den müssen wir gerade nicht so viel sprechen, weil wir in der letzten Lieblingsfolge sehr, sehr viel über ihn gesprochen haben, tatsächlich.
Ja, ich glaube, so über die Macher allgemein brauchen wir gar nicht so viel sprechen, ne? Aber das überlasse ich dir.
Ja, weiß ich nicht. Also Regie hat halt David Livingston geführt. Wir kennen David Livingston noch aus unserem letzten Mysterium. Nee, aus einem der letzten Mysterien. Ne?
Ich hab das alles wieder verdrängt, damit du mir die Mysterien alle nochmal stellen kannst im Adventskalender.
Weißt du nicht mehr, was das Mysterium rund um David Livingston war?
Ich weiß, dass wir ihn, irgendwas mit Marvel, war es irgendwas mit Marvel? Nee.
Nee. Livingston, nach David Livingston ist der Fisch benannt worden.
Ach, richtig, genau, ja. Siehst du, da bin ich wieder. So.
Womit ich auch das Mysterium gespoilert habe, das müsst ihr schon nicht mehr hören. Sieh da, wieder ein Service von mir.
Welches das ist, das verraten wir euch im Übrigen nicht, weil wir wissen es ja selber nicht mehr. Das ist einer der 45 Quarantäne-Casts, aber einen müsst ihr jetzt nicht mehr hören. So.
Livingston, Ich meine, wir haben über Livingston tatsächlich noch nicht so richtig gesprochen, deswegen hole ich das jetzt mal nach.
Okay.
Es ist aber auch nicht so viel zu sagen. Er war zwar sehr entscheidend für Star Trek, aber er hat jetzt auch seine Position nicht ständig, also er hat seine Position schon ein bisschen verändert, aber sie ist im Prinzip leicht aufgestiegen und dann dabei geblieben. So.
Mhm.
Der war Produktionsleiter für TNG bei Farpoint Station schon, also ist ganz am Anfang dabei dazugekommen. Und dann ist er bei 90er Trek geblieben. Also bei TNG war er irgendwann Supervisor oder wie man heute sagen würde, Executive Producer, ausführender Produzent quasi. Und später hat er dann immer öfter auch Regie geführt. Also eigentlich ist er, glaube ich, gelernter Regisseur. Das weiß ich aber nicht genau, was er eigentlich gelernt hat. Also er ist mehr als Produzent in Erscheinung getreten, aber bei Star Trek dann später viel mehr als Regisseur. Bei TNG hat er noch 2 Episoden gemacht und bei DS9 dann schon 17. Davon werden wir auch noch ein paar besprechen, glaube ich. Also das zum Beispiel Homefront, die will ich ja unbedingt nochmal besprechen. Mhm. Das ist die Doppelfolge, die ich quasi als nächstes gerne machen möchte.
Ja.
Homefront, Paradise Lost. Ne? Dann hat er In the Hands of the Prophets gemacht. Dann die Bashir-Episode, wo Bashirs hier Veränderung, genetische Veränderung thematisiert wird. Dr. Bashir, I presume. Ne? Da kommt, glaube ich, irgend so ein Arzt von der Erde oder die Eltern von irgendwie. Irgendwer kommt doch dahin, spricht ihn an und sagt, hey, du bist doch genetisch verändert. Und dann kommt
ja, ich erinnere mich, genau. Ja. Genau. Aber ja,
und,
genau. Wie das ausgeht, weiß ich auch nicht mehr.
Ja, kann man auch nochmal gucken. Dr. Bashir, I presume. Mhm. Und er hat, also Livingston hat auch noch Inter Arma Enim Sealant Leges gemacht. Auch, glaube ich, 6. Staffel. Ja, oder vielleicht war es auch die 7. schon. Das ist für mich immer interessant. Hm. Für euch aber, glaube ich, nicht so richtig. Ich glaube, es war die 5. Wie auch immer, bei Voyager hat Livingston dann 28 Regie-Credits schon.
Hm, krass.
Und da werden wir auch noch einige von besprechen. Der hat zum Beispiel Scorpion gemacht, also wo Seven zur Voyager kommt. Der hat Equinox gemacht. Mhm. Auch die ist ja noch relativ spannend für Voyager. Und diese Horror-Episode, The Haunting of Deck 12, die habe ich auch noch gut in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, ob die so gut war, aber ich hab's auf jeden Fall gut in Erinnerung.
Kann ich auch nicht so sagen.
Ja. Dann hat er bei Enterprise noch 15 Episoden gemacht.
Und also
nach Star Trek.
Ja.
Ja.
Stark im Business auf jeden Fall. Also es ist echt, ist ja echt beeindruckend. Voll. Ne?
Aber nach Star Trek war quasi nichts mehr. Also der hat noch so ein paar Credits, aber das ist wirklich, das ist nichts mehr. Es ist total still um Livingston geworden. Der hat während Enterprise hat er, glaube ich, noch Baywatch Nights gemacht oder so.
Wow, das war eine.
Ich weiß aber auch nicht, wie alt er mittlerweile ist. Ich weiß, ich keine Ahnung, vielleicht ist er auch mittlerweile einfach zu alt. Das ist, weiß ich nicht genau.
David Livingston. Könnte man ja herausfinden.
Ich habe das. Nee, ich habe versucht, das rauszufinden. Oh. Ich habe es nicht rausgefunden.
Achso, alles klar.
Es gibt nämlich einen alten Autor namens David Livingston.
Ein schottischer Missionar und Afrikaforscher. Das klingt auf jeden Fall nach einer geilen Vita. Geboren 19. März 1813.
Genau. Aber David Livingston, den Star Trek-Autor, den findest du auch, und Star Trek-Regisseur. Er hat auch einen Autor-Credit, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau wofür. Genau, für irgendeine Ferengi-Episode von DS9. Die hat er auch geschrieben.
Ah, okay.
Ja, aber ich weiß nicht, wie alt er ist. Er sah auf jeden Fall zur Star Trek-Zeit schon nicht so jung aus. Eventuell ist er jetzt auch einfach zu alt und macht nichts mehr. Wie auch immer.
Aber dann hätte er zwischendurch auf jeden Fall irgendwie zumindest nichts in dem in diesem Film-Biz irgendwie gemacht. Sonst wäre es ja wahrscheinlich irgendwo vermerkt gewesen. Aber vielleicht hat er auch einfach irgendwie was ganz anderes gemacht. Kann ja auch sein, dass das dann irgendwann reicht oder so. Oder dass du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Bücher schreibst oder eine Kneipe aufmachst oder so.
Wir hoffen, es geht ihm gut und alles andere geht uns ja auch nichts an.
So.
Quasi. Ich würde jetzt vielleicht, bevor wir in die Episode gehen, quasi als Szene 0 mal kurz auf diesen Zusammenhang eingehen, in dem die Folge quasi spielt, weil da hattest du schon mal eine Anspielung drauf gemacht.
Ja.
Und ich finde, das ist für das Verständnis dieser Episode ist es relativ wichtig, finde ich.
Ja, also genau dieses Gefühl zumindest, in dem wir uns bewegen. Ne? Es ist so die Frage, wie viel wir das von spoilen, aber im Zweifel habt ihr das ja eh alles gesehen. Ne?
Ja, also die Serie ist jetzt, also die Folge ist, glaube ich, von 99 oder so. Das sind 21 Jahre. Ich glaube, da dürfen wir mal spoilen. Machen wir sowieso die ganze Zeit.
Ja, hau raus.
Also die ersten 6 Episoden dieser 6. Staffel waren mit den letzten beiden Episoden der letzten Staffel ein großer Bogen. Und in diesem Bogen wurde erst das Wurmloch vermint, dann hat das Dominion kurzzeitig DS9 übernommen und am Ende mit Hilfe der Klingonen DS9 zurückerobert. Das Dominion nicht, sondern also DS9 wurde zurückerobert mit Hilfe der Klingonen.
Ja.
Und diese Episode ist jetzt die erste Episode nach diesem großen Strang. Es gab sogar noch eine Szene im Drehbuch, aber nicht in der finalen Folge. Da räumten die Mitglieder der Sternflotte ihre Quartiere auf, die von verschiedenen Mitgliedern des Dominion besetzt worden waren.
Mhm.
Und da hatte Ronald D. Moore auch noch einen schönen Scherz reingebaut. Also Dr. Bashirs Quartier war von Veyun besetzt und der ist offensichtlich... Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Mal einen Schluck trinken hier.
Und dann verschwand Andys Stimme im Nirvana. Und wir hatten gedacht, Technikprobleme würden uns abhalten, diesen Podcast zu machen.
Also stimmtechnische Probleme. genau. Also Veyun war bei Dr. Bashir im Quartier und ist offensichtlich ein Sammler von Artikeln. Also da sind irgendwie so Schuhe waren da drin, Untersetzer, Schnurstücke, zerbrochene Flaschen, Kraftzellen, Bilderrahmen, Stuhlbeine. Also Bashir musste wohl ziemlich aufräumen hinter Veyun.
Geil.
Und der Gag, den Ronald D. Moore reingeschrieben hat, war dann, dass Nox-Quartier ganz, ganz schlimmer Zustand, ne?
Mhm.
Bei Nock ging gar nichts mehr. Und dann ist der Gag, das war die ganze Zeit eigentlich nur von Jake Sisko besetzt. Also das war das, was Ronald D. Moore da reingeschrieben hat. Das erinnert mich an eine Anekdote aus meiner Vergangenheit tatsächlich.
Wirklich? Hat das was mit unserer WG zu tun?
Nee. Man könnte es meinen, aber nein.
Ja, aber es war tatsächlich, es war früher. Insider könnten es glauben, ja.
Es war früher. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und die waren begeisterte Camper. Ich bin aber am Ende auch nicht immer mitgefahren, so mit 16, 17, 18. Ne? So. Und dann waren die irgendwann mal, wollten die wieder in Campingurlaub fahren und hatten deswegen auch den Wohnwagen so ein paar Tage vor der Tür stehen, um den dann eben zu packen und zu putzen und aufzuräumen, wie auch immer. Ne? So. Mhm. Auf jeden Fall war das offensichtlich kein so guter Move, denn Einbrecher, Schurken quasi, haben das gesehen und haben dann quasi gedacht, da fahren Leute in Urlaub, da können wir ja demnächst einbrechen. Das Problem ist, ich war aber da. Ne? Wow. Das heißt, das war so eine Nacht, ich habe dann irgendwie geschlafen und dann sind die Einbrecher, diese Rabauken gekommen in mein Zimmer und ich bin wach geworden, habe zur Tür geguckt, habe jemanden gesehen.
Oh Gott, das ist ja fürchterlich.
Der ist offensichtlich dann schnell geflüchtet und ich habe dann einfach gedacht, Quatsch, also wer soll denn hier im Haus sein? Das habe ich jetzt geträumt, ist ja Quatsch, sonst hätte ja jemand eingebrochen. Ernsthaft? Hab ich umgedreht und habe weitergeschlafen.
Du bist so ein krasser Typ?
Ja.
Ich hätte nie wieder in irgendwie ein Auge zugemacht in diesem Haus.
Am nächsten Morgen war es auf jeden Fall ein bisschen gruseliger als in der Nacht, weil in der Nacht habe ich dann einfach halt das irgendwie in einen Traum reingebaut. Alles kein Problem. Aber am nächsten Tag dann, keine Ahnung, ich habe die Polizei dann halt gerufen, weil ich gemerkt habe, dass unten das gesamte Wohnzimmer durchwühlt war. Ne?
Krass.
Und dann ist die Polizei halt mit mir durchs ganze Haus gelaufen.
Ja. Ne?
Und ich habe ihnen dann halt gezeigt, wo mein Zimmer war, wo ich dann geschlafen habe. Und dann meinten die dann, oh Gott, und hier waren die auch und haben alles durchwühlt? Dann habe ich halt gesagt, nee, eigentlich haben die nur zur Tür reingeguckt.
Hier wohne ich. So sieht das aus, wenn ich wohne.
So sieht das hier halt aus.
Okay, das ist schon ganz witzig. Aber der erste Teil dieser Geschichte ist sehr, sehr gruselig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wieder alleine irgendwo geschlafen hätte.
Ja, keine Ahnung. Also es ist ja im Endeffekt nichts passiert und man muss sich auch immer im Klaren machen, wir haben ja da sehr stark an der holländischen Grenze gewohnt, was jetzt nicht irgendwelche Vorurteile provozieren soll, aber es ist einfach sehr, sehr einfach, wenn du auf eine andere Grenze rüberläufst, weil die Strafverfolgung dann ein bisschen schwieriger zumindest ist.
Ja.
Und deswegen ist da natürlich die Beschaffungskriminalität relativ hoch in dieser Region. Das sind aber dann alles irgendwie so arme Typen, die mal kurz irgendwie ein bisschen Bargeld oder Schmuck oder sowas suchen. Ja. Und in dem Moment, wo die auch nur im Entferntesten merken, dass sie bemerkt werden könnten, flüchten die halt Hals über Kopf. Das heißt,
haben sie denn was mitgehen lassen?
An keiner Stelle gefährlich. Ja, irgendwie ein bisschen Schmuck wohl, keine Ahnung.
Ja. Crazy shit, ey.
Aber meine Eltern ist öfter eingebrochen worden irgendwie zu der Zeit.
Habt ihr jetzt eine Alarmanlage?
Nö.
Zeiten haben sich geändert.
Keine Ahnung. Es war, glaube ich, 3-mal oder sowas in 20 Jahren. Das ist zwar relativ häufig, aber jetzt auch ja nicht so bedrohlich, keine Ahnung.
Ja.
Naja, aber das nur als kleine Anekdote aus der Vergangenheit.
Schlaf gut, ihr Lieben.
Und dann können wir jetzt in die Episode reingehen, finde ich.
Ja, ich bin total dafür. Lass uns feiern. Yay. Okay.
Genau, lass uns feiern, denn auf DS9 herrscht große Freude und Heiterkeit. Sie sind ja wieder da. Es werden Flaggen ausgerollt, Menschen fallen sich in die Arme und auch Kira und Cisco sind beim Morgenbriefing freudig. Ich finde aber spannend, dass in dieser ersten Szene trotzdem nochmal Wert drauf gelegt wird. Und das macht ja Cisco durch sein Logbuch. Mhm. Es wird nicht vergessen, dass wir hier mitten im Krieg sind.
Ja.
Also ich finde, da klingt dieses Produzenten, die Produzenten klingen da im Hintergrund so ein bisschen mit. So, Leute, jetzt habt ihr mal eine Stunde Spaß, aber bald geht's weiter mit dem Krieg. Ne? Weil Cisco sagt ja, wir befinden uns immer noch im Krieg. Die Station ist zum Hauptquartier der 9. Flotte ernannt worden. Und wegen unserer strategischen Position ist DS9 das verlockendste Ziel im ganzen Quadranten. So, ne?
Ja, absolut. Ja, genau. Und ich finde das tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen wichtig für das, was dann passiert in der Folge, ne? Für dieses Gefühl, dieses Grundgefühl. Ich finde, das wird durch diesen Off-Text sehr gut eingenordet. Und das zeigt halt auch so, also das finde ich, legt zum Beispiel auch den Grundstock für die Party, die wir dann hinterher sehen bei Dex zum Beispiel. So, ne? Ich finde das wichtig, auch nicht nur da, um damit die Produzenten sagen, so Leute, es geht noch ernst weiter, sondern auch für dieses Grundgefühl der Folge.
Ja, genau. Es ist aber halt noch nicht ganz so schlimm, also gerade weil sie sich jetzt gerade mal freuen können, dass sie die Station wieder zurück haben, wie später zum Beispiel in The Pale Moonlight.
Mhm. Ja.
Also so ein bisschen besseres Gefühl. Sie sprechen da auch zum ersten Mal, das passiert nachher nochmal in der Folge, die USS Sutherland an.
Mhm.
Das ist ganz spannend, weil das Schiff ist, das Lieutenant Commander Data in TNG in Redemption 2 hatte. Das ist diese, das ist die erste Episode der fünften Staffel mit Taschas Romulaner-Klon da.
Mhm, ja, ja.
Also da hat er ja kurzzeitig eben, ist er ja kurzzeitig Captain der USS Sutherland.
Mhm.
So. Das heißt, Ronald D. Moore bewegt sich wieder mit ganz, ganz vielen Anspielungen im Star Trek-Kosmos.
Mhm.
Ja. Sisko trifft Martok in seinem Bereitschaftsraum und
nachdem er sechsmal gesagt Martok hat, dass er sich freut, dass er wieder da ist.
Es ist schon schön, ne? Also ja. die freuen sich auch, sich gegenseitig wieder zu haben. Ne? Kira war ja bei den Cardassianern, / Dominion, war sie ja weiterhin auf der Station.
Ja.
Und freut sich jetzt schon, dass Sisko da ist und nicht mehr Dukat.
Ne? Das ist auch schön gespielt irgendwie, ne? Wie die sich dann auch irgendwie noch so zwei, drei Blicke zuwerfen und Kira ihm hinterher lächelt. So, das ist irgendwie, ich fand, es ist ein schön gespielter Moment gewesen.
Ja, genau. Man merkt diese Befreiung. Ja. Das muss natürlich erstmal auch so ein bisschen nuanciert spielen,
ja.
Dass es nicht völlig gestellt rüberkommt.
Ja, ja, genau.
Sisko hat über Umwege quasi Martok zum Commander der 9. Flotte ernennen lassen. Das findet er gar nicht so toll.
Ja.
Darf dann aber quasi auch Wünsche äußern und wünscht sich dann auch zumindest Worf an seiner Seite. Hat Sisko auch kein Problem mit.
Nö. Ne? Worf wäre ja eh so ein Arbeitstier.
Genau, der macht das schon. Und Martok hofft dann aber, dass Worf bald mal aufhört, ständig über seine Hochzeit und seinen Sohn zu quatschen. So, und das Schöne ist natürlich immer, wenn man eine Episode hat, in der Martok, also J.G. Herzler heißt er ja, wenn der mehr Szenen hat, dann wird er nämlich auf Conventions öfter darauf angesprochen, weil das ja ein super gern gesehener Gast auf Conventions ist.
Ja.
Ich glaub, der hat einfach nicht so viel geschauspielert und läuft deswegen quasi auch immer im Klingonenkostüm auf allen möglichen Conventions rum.
Ach, wie geil, okay.
Und er hat mal gesagt, dass das hier sein Lieblingsmoment von ganz DS9 war.
Ach was.
Hast du gemerkt, warum? Es ist eine ganz, ganz kleine Szene innerhalb dieses Gesprächs, die er als seinen Lieblingsmoment beschreibt.
Ach was, in genau dem Gespräch?
Ja.
Er will nach dem Baseball von Sisko greifen, aber Sisko nimmt ihn kurz vorher weg.
Genau. Und da hat er nochmal gesagt, ja, hier haben wir einfach zwei Schauspieler, die miteinander spielen.
Mhm.
Und das stand wohl auch nicht im Drehbuch.
Ach, wie geil.
Ne? Und ja, keine Ahnung, wie oft die das aufgenommen haben, aber ja. Irgendwann hatte er ja offensichtlich die Idee, da einfach mal drauf zu gucken. Und er sagt so, ja, das ist so halt was total Nebensächliches. Aber er sagt halt, das ist quasi so ein Stück weit Method Acting.
Mhm.
Ne? Also nur Avery Brooks und er, die Spaß mit der Welt um sich herum hatten. Ne? Und er sagt dann, ja, Martok habe ich mir so vorgestellt, dass er noch nie einen Baseball gesehen hat und die Abdeckung des Balls möglicherweise korrekt als Haut eines Tiers identifiziert haben. Nach allem, was er wusste, könnte es so ein Tag sein, so ein klingonischer.
Mhm.
Und Martok war dann sehr neugierig auf die Markierung auf dem Ball und die Art und Weise, wie er gemacht wurde, während sie dann nebenher so über den Angriff auf Cardassia und irgendwelche monumentalen Themen diskutieren, wird er dann von dem Baseball halt abgelenkt, weil es ihn gerade neugierig macht. Und er stellt sich dann so Sisko vor, der vielleicht in dem Moment Angst hat, dass Martok denkt, dass wir essen und da reinbeißt oder so.
oder ich hatte auch kurz das Gefühl, dass es auch was mit Macht zu tun hat. So, ne? Jetzt ist er halt irgendwie, ist Martok irgendwie hier der dicke General und so und dass Sisko jetzt hier nochmal klar machen wollte, vielleicht auch mit der Geste so, ja, du kannst dir den Ball aus der Ferne angucken, aber der Einzige, der ihn jetzt hier in diesem Raum berührt, nachdem ich hier wieder zurück bin, das bin ich, Alter, weil das ist mein Raum, meine Station, so.
Das ist bei Sisko ja immer so.
Ja. Ne?
Und ja klar, es kann auch sein, dass es jetzt gegenüber Martok so war, aber ich finde es einfach schön, dass J.G. Herzler, J.G. Herzler, wie auch immer der ausgesprochen wird, ja. dass der das so empfunden hat, dass hier einfach zwei Schauspieler vollkommen in ihre Rolle aufgehen und im Endeffekt dann auch solche Sachen machen können. Ne? Die können sich da diesen Ball angucken und beide reagieren halt in Character.
Ja, ne? Ja,
richtig. Martok ist interessiert und Sisko nimmt ihn erstmal weg, weil es ist sein Ball. So.
Und auch das ist vielleicht ein Vorteil der sechsten Staffel, so, weil einfach viel passiert ist und dieser Ball ja auch einfach schon sehr häufig Symbol war, genau für diese ganzen.
Mit Dukat, der irgendwann damit spielt und so.
Ja, ne? Genau. Ja. Also ich glaube, der ist schon mehrfach irgendwie vorgekommen, wenn ich auch bei Union irgendwann mal in der Hand gehabt hat oder so. Ne? Also,
Moment, aber das ist doch auch, wenn ich gerade dran denke, das ist doch auch in Call to Arms, als sie, kriege ich Gänsehaut, als sie die Station verlassen, lässt Sisko den Ball doch extra da.
Weil das
Zeichen, wir kommen zurück.
Ja, und das ist das ist meine Station, wir haben sie nicht aufgegeben, so.
Ja.
Ja, genau.
Und dann muss es quasi in der letzten Episode, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, in der letzten Episode vor dieser Folge hier, ist es dann wahrscheinlich so, dass Sisko als allererstes den Ball wieder nimmt. Also diese Episode Sacrifice of Angels.
Könnte ich mir gut vorstellen, ja.
Ja. Boah, stark, ja. Also die Rolle des Balls ist sehr, sehr wichtig und ich finde es schön, dass die beiden ja mittlerweile so spielen können miteinander.
Ja.
Ja, wir hatten gerade über, also beziehungsweise die beiden hatten gerade über Alexander Roschenko gesprochen und den sehen wir jetzt auch direkt. Der trifft sich nämlich mit Jadzia und Worf im Quarks und er erzählt, dass er auf die Yavang versetzt wird, zusammen mit den meisten dieser Rotaran-Crew. Mhm. Und Dex schlägt Worf deswegen vor, dass sie sofort auf der Station heiraten, anstatt bis zum Ende des Krieges zu warten, um es auf Kronos zu haben.
Ja.
Worf stimmt zu und bittet Alexander dann auch, sein Schwertträger zu sein, auch wenn der erstmal nicht versteht, was es ist.
Ist verkürzt dargestellt, aber ja.
Ja. Und auch hier wieder kleiner Hinweis der Produzenten, ne? Weil Dex ja eigentlich Worf in Call to Arms versprochen hatte, ihn nach Kriegsende zu heiraten.
Ja.
Ist das hier, spielt das hier die Rolle, dass die Produzenten nochmal sagen können, ja, aber wir können jetzt nicht auf das Kriegsende warten, denn der Krieg wird noch nicht so schnell vorbei sein. Mm, ne?
Ja, ja.
Das ist quasi nochmal der Hinweis, wir werden noch einiges mit diesem Krieg zu tun haben. So.
War dir bewusst, dass Alexander Roschenko so ein Trottel ist? Also hat man den vorher schon mal so gezeigt?
Ich weiß, dass der in TNG schon ungeschickt war und Worf dann immer gedacht hat, wie kriege ich den denn zum Krieger gemacht?
Ja, aber da war er halt, keine Ahnung, wie alt war denn der, 10 oder sowas? Also ich meine, dass du da, während dein wirklich seltsamer Vater, den du, ich glaube, vorher noch nie gesehen hattest, wenn ich das richtig erinnere, oder lange nicht mehr gesehen hattest oder wie auch immer, der einen Stock im Arsch hat, dass du da halt irgendwie nervös bist und irgendwie alles fallen lässt, ist ja irgendwie klar. Ich hatte gedacht, dass das darauf zurückzuführen ist, dass er halt irgendwie so ein verschüchterter Teenie war, verschüchterter und verbockter ja hinterher auch, ne? Aber dass sich das dann so durchzieht, also diese Slapstick-Einlage.
Ist schon ein grandioser Trottel irgendwie.
Ja, aber echt krass. Also das hätte.
Ich finde den hier eigentlich ganz nett gezeichnet.
Ja, irgendwie schon, aber auch ein bisschen, also es hat mir schon noch ein bisschen leid getan für die Rolle und für Worf irgendwie. Das ist irgendwie, ja, weiß nicht.
Aber das Schöne ist, finde ich, dass Alexander so seine Inkompetenz jetzt selber irgendwie auch akzeptiert hat.
Ja, er geht ja ironisch damit
um. Die anderen halten mich für einen Glücksbringer irgendwie, weil ich so bescheuert bin.
Ja, vielleicht hat er auch einfach die falschen Jobs, ne? Vielleicht sollte er dann nicht irgendwie als Krieger in einem Krieg eingesetzt werden, sondern vielleicht. Weiß ich nicht. Ja, halt was anderes machen.
Naja, ich glaube auch, dass sie nicht mehr so genau wussten, was sie mit ihm noch weitermachen sollten, weil er eben so inkompetent ist und einfach den falschen Job hat. Deswegen ist das jetzt sein letzter Auftritt. Es ist vorbei. Und ich muss sagen, ich mochte Quark in dieser Szene, weil ich es liebe. Also Quark ist ja sowieso im Umgang mit quasi allen extrem gut, weil er überall einen Kontrast darstellt.
Ja.
Aber ich liebe es auch, wie sehr Worf Quark hasst.
Der kann mit dir gar nichts anfangen, ne? Das ist echt krass, ja.
Ja, und er nennt ihn ja auch immer, also er nennt ihn ja eigentlich fast nie Quark, sondern immer der Ferengi-Bartender.
Ja. Aber auch das passt irgendwie ganz gut zu Worf, ne? Dieses distanzierte, ja, ich fass ihn nur mit den Fingerspitzen an, auch wenn es nur verbal ist.
Ja, genau. So, Dex und Kira sprechen über die Hochzeit und wie sehr Worf sich auf eine traditionelle klingonische Zeremonie gefreut hat. Für Dex ist es, nachdem sie 5 Trill-Hochzeiten durchlaufen hat, also sie hat den Pomp und die Umstände tatsächlich satt und ist mehr als glücklich, dass Worf hier den Raum bekommt, den er gerne haben will.
Ja, zu dem Zeitpunkt
finde ich, ja, finde ich schön, weil es so modern ist. Seit den 90ern gibt es immer wieder Untersuchungen, dass dieses klassische Monica von Friends-Bild von Frauen, also dieses emotional auf ihre Hochzeit hinfiebern, eigentlich relativ falsch ist. Und das wird natürlich dann teilweise irgendwie durch Popkultur noch ein bisschen gefördert, aber im Endeffekt sind laut Untersuchungen Männer wesentlich emotionaler an der Nummer beteiligt, durchschnittlich.
Tatsächlich.
Das also was Jadzia hier zitiert, ist ein Haufen von Studien, die seit den 90ern immer wieder gemacht wurden.
Das ist ja geil.
Und damit wir jetzt nicht hier in die Sexismusfalle fallen, wahrscheinlich sagt ehrlich gesagt ein Geschlecht dran gar nichts über die Emotionalität bezüglich Hochzeitsplanung
aus. Ich würde auch vermuten.
Man jetzt die sozialen Konventionen abzieht, aber die sozialen Konventionen sind natürlich da. Ich weiß nicht, ob man die immer abziehen kann. Aber ich finde es eigentlich schön, dass es hier irgendwie gespiegelt wird mal an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall, aber auch dann irgendwie auch ganz schön erklärt, ne? Frau oder Mann hin oder her, wenn ich fünfmal schon geheiratet habe, dann ist es vielleicht am Ende auch Lade, wie es sechste Mal ist. 4, 5, ja, genau. So, ne? 6, glaube ich, ne?
5-mal, genau.
Ja.
Genau. Die beiden treffen dann auf Odo und der verhält sich sofort auffällig und versucht sich unbeholfen wegzustehlen.
Das tut er auch, also wirklich sehr ungeschickt. Aber gut.
Das wird ja in der Episode ein paar Mal gemacht und ist so ein Nebengag der Episode.
Ja.
Ne? Im Zusammenhang mit dem, was davor passiert ist, finde ich das aber ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
Erleuchte uns nochmal.
Ja, Odo hat ja quasi sofort weitergearbeitet unter Leitung der Cardassianer und des Dominion.
Ja.
Und der hat auch, ich weiß nicht mehr genau, wie das passiert ist, aber es kam irgendwie zu einem Todesurteil gegenüber Rom. Das heißt, der hat seine Freunde auf eine ziemlich üble Weise verraten. Natürlich kann er jetzt irgendwie sagen, ja, ich habe meinen Dienst getan, aber das ist ein schwieriges Argument, ne?
Ja, man kann natürlich sagen, er hat seinen Dienst getan, um quasi auf DS9 verwurzelt zu bleiben, also als Ankerpunkt zu bleiben, so als jemand, der zur Verfügung steht, wenn die Rückeroberung passiert. Das ist halt so die Frage, wie lange man dieses Spiel dann noch mitspielt, wenn das denn die Motivation aber gewesen ist.
Ich glaube, das trifft eher auf Kira zu und nicht auf Odo. Odo war schon an der Stelle relativ schwierig. Und das ist ich glaube, sie hatten hier ein bisschen Problem damit, das damit wieder aufzuräumen. Und bauen das hier in so ein komödiantisches Missgeschick ein. Hm.
Das heißt, es ging gar aber nicht
dabei um. Das war direkte Kollaboration mit dem Feind. So. Und Kira hat im Cardassianisch-Bajoranischen Krieg quasi Menschen für weniger getötet. Also, ich finde es schwierig, dass das hier so eine alberne Nebenhandlung ist, die im Prinzip unter den Teppich gekehrt wird.
Ich habe tatsächlich auch gedacht, es hätte irgendwas mit der persönlichen Ebene zwischen den beiden zu tun, weil ich nicht mehr genau auf dem Schirm hatte, warum jetzt dieses Charade-Spiel da stattfindet. Und ja, wie gesagt, ich dachte, da wäre jetzt irgendwie auch persönlich irgendwie was passiert.
Naja, ja, so halb, ne? Es ist wahrscheinlich beides irgendwie, aber wir können ja auch nachher nochmal über die Auflösung sprechen. Ich finde es auf jeden Fall nicht ganz so unkompliziert. Und die Auflösung finde ich noch weniger unkompliziert. Mhm. Aber dazu später mehr.
Dazu später mehr, sagen. Ja.
So, Worf lädt jetzt in den Besprechungsraum und bittet Martok, Sisko, O'Brien und Bashir, sich mit ihm und Alexander einer Kalja? Ich glaube, so heißt es, ne?
Ich hab's wieder verdrängt, ja.
Kalja zu unterziehen. Das ist das nächste, wie er beschreibt, das nächste klingonische Äquivalent zu einer Junggesellenparty. Ein viertägiges Ritual.
Und es sind so gemischte Gefühle im Raum, ne?
Also erstmal, ich muss bei jedem Spruch von O'Brien und Bashir lachen. Die machen genau meinen Humor, dieses lockere, flapsige.
Ja.
Und die sind ja auch mittlerweile so Best Friend, dass sie sich im Prinzip ihre eigenen Witze ergänzen.
Ja, voll. Also das macht echt total Spaß. Und ich glaube, die sind auch die, die am ehesten da noch das Gefühl haben von, okay, wir geben uns jetzt 4 Abende die Kante und feiern hart, so, ne?
Exakt. Und hier könnte man vielleicht die erste Metaebene, die ich in dieser Folge sehe und die im Prinzip im gesamten DS9 sehe, könnte man hier nochmal aufmachen. Du musst jetzt sehen, du musst jetzt gleich mal auch interpretieren, ob ich hier zu viel in die Folge reininterpretiere, aber ich habe schon das Gefühl, dass Multikulturalität, also ja nicht nur das große Thema von DS9 ist, ne?
Ja.
Station im Nirgendwo, wo Tausende von Aliens zusammenkommen, sondern dass uns dieses Thema auch über die Folge die ganze Zeit verfolgt. Und ich finde, hier wird es zum ersten Mal deutlich. Worf engagiert seine engsten männlichen Freunde, wie er sagt, für das Ritual Kaljar, den Weg der Klarheit.
Mhm.
Und O'Brien versucht jetzt, Multikulturalität, also dieses Problem zu lösen, weil er weiß nicht, was das ist. Ne? Und er versucht es zu lösen, indem er es in seinen Bezugsrahmen packt. Ne? Und seine erste Frage ist dann natürlich, sprechen wir also über einen Junggesellenabschied?
Ne? Mhm. Ja, ja, genau.
Und was soll Worf sagen? Der sagt halt, ja, sowas Ähnliches. Ne? Und
ja, klar.
Bashir und O'Brien haben halt irgendwie das geistige Alter von Teenagern, deswegen kommen sie dann zu den offensichtlichsten Schlussfolgerungen, ne? Nach dem Motto, ja gut, dann werden wir uns jetzt 4 Tage lang besaufen. Mhm. So. Und das ist halt auch ein Umgang mit den Problemen von Multikulturalität. Einer der vielen Umgänge, die in dieser Folge gezeigt werden.
Ja.
Ne?
Ja, ja, ja.
Also du kannst natürlich versuchen, einfach das, was der andere dir gegenüberbringt und du nicht verstehst, das konvertierst du in deinen eigenen Bezugsrahmen. Als Theologe würde ich das mutualen Inklusivismus nennen. Also du versuchst irgendwas zu vergleichen und sagst, im Endeffekt sagst du dann, ja, das ist ja wie bei uns, nur die nennen das halt anders. Und das ist, eigentlich ist das eine schwierige Position.
Hm.
Weil du damit dem anderen ja die Eigenständigkeit nicht so richtig zugestehst.
Ich bin da voll und ganz bei dir, auch was das Meta dieser Folge angeht und dass uns das noch weiter begleiten wird. Und ich würde auch sagen, es ist nicht die einzige schwierige Position, was dieses Thema angeht in dieser Folge.
Ja, definitiv.
Und insofern ziehe ich da gerne mit. Und das habe ich tatsächlich auch schon beim Gucken gedacht, was mir was mir wahrscheinlich beim ersten Gucken oder bei einem der ersten Gucken gar nicht so bewusst geworden ist oder bewusst gewesen ist. Aber da werden wir auch gleich später noch drüber zu sprechen haben. Allgemein, was die Klingonen angeht.
Ja,
ja.
Definitiv. witzig. Also der Witz liegt natürlich daran, dass Bashir und O'Brien das zwar versuchen, das quasi direkt in ihren Bezugsrahmen zu setzen, aber im Endeffekt dadurch, dass Klingonisch davor gesetzt wird, vor Junggesellenabschied, ne, als Adjektiv an der Stelle,
ja.
Dadurch dreht sich ja alles komplett um. Ne? Also dadurch ist es halt genau kein Junggesellenabschied, beziehungsweise es ist quasi das Gegenteil eines Junggesellenabschieds. Ne? Also zumindest so, wie man es irgendwie bei uns verstehen würde.
Ja, und das wird Ihnen früh genug noch klar werden.
Exakt. Ja. Bevor das alles passieren darf, muss Dex aber von Martoks Frau Cirella genehmigt werden, dass Dex in das Haus von Martok einheiratet. Und Cirella ist so ziemlich mit gar nichts einverstanden, nämlich nicht mit Martok, nicht mit Worf und schon gar nicht mit Dex.
Ja, also da habe ich mich natürlich schon auch gefragt. Also die ist schon sehr, sehr einseitig gezeichnet. Ne? Da habe ich mich schon kurz gefragt, ob diese Frau denn überhaupt irgendwie sowas wie Glück in ihrem Leben empfindet. Und ganz ehrlich, okay, jetzt haben wir auch nur eine Seite von dieser Frau gesehen, aber dass Martok so unfassbar fasziniert von ihr ist, das konnten wir als Zuschauer, das wurde uns nicht geschenkt, diesen Einblick zu bekommen, warum das so ist.
Ah, weiß ich nicht. Ich finde, das ist ein Thema der Folge. Und ich finde, dass das Martok auch später nochmal aufnimmt, wenn er mit Worf seine umfeierte Rede hält.
Er nimmt das nochmal auf, ja. Er nimmt das auch, ne, klar, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber ich finde sie auf jeden Fall wenig schattiert gezeichnet.
Ja, zumindest in den Aspekten, die wir sehen.
Ja?
Hier kann ich mal wieder Hörzler Wissen einbauen.
Ja, bitte.
Er redet halt viel auf Conventions. Hörzler und Shannon Cochran, das ist die Darstellerin von Cirella,
ja,
haben sich wohl orientiert, die sind ja auch Theaterschauspieler, und die haben sich orientiert an Shakespeares Viel Lärm um Nichts, an die an dem Liebespaar Benedict und Beatrice, die wohl eine ähnliche Art haben, wie sie miteinander umgehen. Und gerade in dieser Szene müssen sie es wohl gemacht haben, weil die ja quasi auch Gemeinheiten aneinander werfen, aber gleichzeitig merkst du, dass da eine tiefe, enge Verbindung zwischen den beiden schon ist.
Ja.
Also gerade von Martoks Seite aus merkst du es halt.
Ja, also die Gemeinheiten kommen ja auch eher von ihr.
Ja, genau. So, Cirella geht weiter. Jadzia bereitet gerade das Ritual vor, welches sie dann mit Cirella durchlaufen muss. Worf ist sehr nervös.
Ne? Ja.
Und wird dann auch direkt von Cirella rausgeworfen. Und das ist der erste Moment, wo Cirella wirklich hart rassistisch ist. und auch aus ihrer Ablehnung von Jizya keinerlei Hehl macht. Ne?
Ja, aber es ist schön, dass du das Wort sofort sagst, weil das ist so, so dieses, das Wort, was über allem schwebte ab dieser Szene, was ich so gesehen habe und was ich eigentlich erst gar nicht so richtig zulassen wollte. Aber eigentlich kann man es nicht anders sagen, ja.
Ja. Ja. Und aber das Ritual soll ja trotzdem am nächsten Tag stattfinden. Und auch hier, das wäre jetzt der zweite Weg, auch so kann man eben mit Multikulturalismus umgehen. Ne? Mhm. Also nicht, dass wir das nicht kennen würden, dass eine Reaktion auf die Probleme von Multikulturalismus halt harter Rassismus ist.
Ja. Ne?
So, also ich habe ein Problem damit, dass die anderen Leute irgendwie anders sind als ich. Und das heißt, ich grenze die ab und sage, das sind halt andere, mit denen will ich nichts zu tun haben. Sie benutzt ja da sogar das Wort hier, die Aliens da.
Ja,
ne?
Also mehrfach
oder
sogar.
Oder du Alien, ja. Oder so. Ne? Genau. Also zweiter Weg, wie man mit Multikulturalismus umgeht. Nicht der letzte, der in dieser Folge gezeigt wird.
Ja.
Wir gehen auf die Rotaran. Worf ist sehr überrascht zu erfahren, dass Cirella die Hochzeit nicht nur nicht gut heißt, sondern auch nie befürwortet hat, dass Worf Teil des Hauses Martok wird. Hm. Martok sagt aber, ja, ich hatte hier das Recht, Worf, also dich einzubeziehen.
Findet ihr so wenig beruhigend irgendwie, ja.
Ja, genau. Aber die Haushaltsangelegenheiten sind ausschließlich als Dame des Hauses ihre Domäne. Hm. Und Martok sagt auch, er wird nicht versuchen, ihre Entscheidung zu beeinflussen, schlägt Worf auch ausdrücklich vor, das ebenfalls nicht zu tun. Hm. Und das ist natürlich dann trotzdem spannend. Ne? Also Ronald D. Moore hat hier versucht, einen ungenauen Eindruck zu korrigieren, den er selbst geschaffen hat. Denn Ronald D. Moore gilt ja in TNG so ein bisschen als derjenige, der die das klingonische Leben und die klingonische Gesellschaft so ein bisschen mehr ausformuliert hat. Ne? Mhm. Die war bei TOS ja im Prinzip nicht ausformuliert. Und dann hat Ronald D. Moore da die Grundsteine für gelegt in TNG. Und er selber ist aber Feminist. Und er hatte nach TNG das Gefühl, dass klingonische Frauen ungewollt in den Hintergrund gedrängt werden. Ne? Und es wirkte dann fast so, als wären die klingonischen Frauen genauso machtlos wie die Ferengi-Frauen.
Aha, ne? Okay.
Das wollte er aber nicht. Und also der hat zum Beispiel in Redemption, in der vierten Staffel von TNG, hat er ins Drehbuch geschrieben, dass Frauen nicht im klingonischen Hohen Rat sitzen können. Das hat ihn seitdem gestört, hat er gesagt. Mhm. Und er wollte das unbedingt korrigieren. Deswegen hat er sich dann überlegt, wenn Männer den Rat regieren, müssen einfach Frauen die Häuser regieren. So. Mhm. Genau, und dementsprechend wollte er da so ein bisschen Ausgewogenheit zwischen den klingonischen Geschlechterrollen wiederherstellen.
Was ja eigentlich auch kein schlechter Move gewesen ist. So. Also es ist natürlich trotzdem noch so ein bisschen dieses Haus und Hof für Frau, aber dadurch, dass die Häuser ja doch eine gewisse Macht haben, im Klingonischen Reich ist es schon wie so ein gewisser Ausgleich schon.
Ich finde es nur dann schade, das muss man jetzt mal tatsächlich Discovery vorwerfen, dass Discovery das vergessen hat.
Hm.
Denn als die Häuser da zusammenkommen, die 25,
stimmt.
Ja, sehen wir zwar ein paar Frauen, aber größtenteils doch Männer.
Ja, du hast recht.
Und wenn es doch Häuser sind, dann wäre es doch schöner gewesen, wenn die irgendwie dann auch als Frauen zusammenkommen.
Ja.
Hast du eigentlich gemerkt, dass Martok hier an der Stelle so einen Discovery-Panel-Spruch macht?
Nö, ich glaube nicht. Welchen meinst du?
Also er sagt quasi, ja, die anderen sagen, du hast keinen Sinn für Humor. Also nach dem Motto,
egal was die anderen sagen.
Ich finde, dass du witzig bist.
Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Oh, du hast recht, ja.
Gut, wir gehen zu dem Ritual. Die fünf Typen müssen jetzt 6 Prüfungen durchlaufen.
Entbehrung, ja.
Blut, Schmerz, Opfer, Angst und Tod.
Das klingt nach richtig Bashir. Party.
Beziehungsweise klingt nach Heirat, sagt Bashir.
Genau, das klingt schon nach Ehe quasi, ja.
Und O'Brien sagt dann auch, woher willst du das denn wissen? So. Ja, wichtig, ne? Da ist nochmal Bashir in seine Schranken weisen.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön.
Ich frage mich nur, was da genau in ihm vorgegangen ist. War das ein Ertapptsein, weil er ja doch auch, also ich meine, die haben ja schon oft Beef, ne, er mit Keiko. Also die, ich glaube, die sind schon sehr gut miteinander, so, aber das ist ja keine easy, einfache Beziehung, die sie miteinander führen.
Überhaupt nicht. ja, vielleicht war er so ein bisschen ertappt, aber wollte diesen Spruch dann auch nicht Bashir überlassen, ja, irgendwie. Ich fand's ganz süß eigentlich.
Auf jeden Fall.
Ja, und das Ganze beginnt auf jeden Fall mit erstmal 4 Tage Fasten. Da hab ich, oh Gott, ey. Unvorbereitet 4 Tage Fasten. Ich weiß gar nicht, ob das so gesund ist.
Fürchterlich, nee. Also ich glaube nicht. Und vor allen Dingen nicht, wenn dann ein Buffet aufgebaut ist, wo Alexander ja schon mal kräftig reingelangt hatte. Fand ich in dem Moment richtig scheiße.
So eine Keule in der Hand.
Ja. Ja, nee, das ist nur da, um die Motivation ein bisschen zu steigern. So, ja, alles klar.
Was fandst du das Leckerste in dieser Folge?
Das Leckerste in dieser Folge?
Ja.
Muss ich über nachdenken, was ich denn überhaupt gesehen habe. Also die Hähnchenkeule, die wäre es jetzt nicht unbedingt gewesen, ehrlich gesagt. Wo gab es denn noch Essen? War das die einzige Szene, in der es Essen gab? Wahrscheinlich nicht, sonst würdest du nicht fragen.
Nein, es gab noch auf der Party gab es noch so kleine, vor allen Dingen Früchte und sowas.
Ja.
Meine ich. Und nachher, als O'Brien und Bashir kurz denken.
Oh, dass, stimmt. Ja.
Da hast die Hochzeit abgesagt.
Da gab es einen Burger. Bestellen
sich ja sehr, sehr leckere Sachen.
Ja, da gab es einen Burger.
Nee, Sandwiches.
Sandwiches waren es. Stimmt, und Bashir hat irgendwie so Geschnetzeltes, so irgendwie sowas in der Richtung, ne?
Der hatte ein Steak, meine ich, mit einer Ofenkartoffel.
Ein Steak war das? War da nicht irgendwie so eine Soße drauf? Ertränkt man Steak in Soße?
Ich meine, das war ein Steak. Das sah auf jeden Fall alles sehr, sehr lecker aus. Also ich hätte mich gerne neben die gesetzt und mit denen da mal rumgeschlemmt. Aber die durften ja selber nicht. Also
ja, da gab es noch so einen Schrimpsalat irgendwie. Fand ich auch nicht so schlecht.
Ja, also die Schrimps waren mir ein bisschen zu groß.
Ja, mein Gott.
Das waren ja bajoranische Schrimps. Die sind offensichtlich Monster-Schrimps.
Ja, okay. Vielleicht wäre es das Sandwich gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, was drauf war.
War ja auch nicht mehr.
Jetzt habe ich Hunger.
Naja. Ich wär eigentlich immer gern mit O'Brien und Bashir unterwegs, tatsächlich.
Ja, die sind echt gut miteinander, ne? Also das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich müsste noch mal ein bisschen mehr DS9 gucken, weil ich diese beiden Charaktere noch mehr miteinander interagieren. Also das macht so viel Spaß in dieser Folge.
Ja.
Obwohl sie ja gar nicht so viel Screentime haben am Ende, ne?
Ja, aber die haben einfach eine gute Präsenz durch ihre Witze da an der Stelle, ne? Es gibt noch ein schönes Nebengespräch, das im Prinzip keiner der Bewandtnis hat, aber ein schönes Nebengespräch zwischen Quark und Jake über den Wert von Kunst im Kapitalismus.
Mhm.
War sehr, sehr schön.
Stimmt.
Jake freut sich, ich habe mein erstes Buch verkauft.
Ja.
Quark, verkauft? Das heißt, du hast Geld bekommen? Naja, ich habe mein erstes Buch veröffentlicht. Ah ja, schön.
Aber das zeigt auch nochmal so ein bisschen, genau. Ne, das erklärt natürlich auch nochmal so ein bisschen diesen Geldhintergrund irgendwie. Ne? Also der schwingt ja da schon so ein Stück weit mit. Ne? Die Sternflotte veröffentlicht es da, ne? Und es ist klar, dass man da keine Kohle für bekommt, weil es eigentlich in dieser Utopie ja kein Geld gibt. So, ne?
Genau.
Also ich finde, daran erinnert das jetzt nochmal, was wieder so ein paar Schwierigkeiten mit Picard aufwirft. Aber naja, gut.
Einerseits das und andererseits natürlich Schwierigkeiten. Ich verstehe dann immer noch nicht, wie das Quarks funktioniert. Also hier trifft eine Welt, in der es kein Geld gibt, auf eine Welt, in der es Geld gibt. Und irgendwie soll sich beides gleichzeitig vertragen.
Ja, ist schwierig.
An einem Ort, das ist halt das Schwierige. Also wenn es an zwei verschiedenen Orten werden, dann könnte ich es verstehen, weil dann gibt es eine gewisse Abhängigkeit und dann kann Quark mit Abhängigkeiten dealen, aber
ja, vor allen Dingen,
niemand hat einen Grund, ins Quarks zu gehen eigentlich.
Ja, wir hatten das ja letztens schon, ne? Also ich meine, warum soll ich Geld dafür bezahlen, damit Quark einen Replikator-Button drückt, so, ne?
Ja, genau. Was in diesem Gespräch aber auch spannend ist, ist, dass es hier weitergeht mit dem Multikulturalismus, ne? Denn, also, es ist nicht eine neue Lösung, aber alle stellen sich jetzt vor, was da oben in der Holosuite passiert.
Stimmt, ne? Ja, genau.
Und
ja,
es packen wieder alle in ihren Bezugsrahmen.
Ja.
Ne? Also, was denken Quark und Jake jetzt, was da oben passiert? Ne? Quark denkt vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ein Ferengi-Junggesellenabschied aussehen würde.
An heiße Ohren, ne? Vermutlich.
Ja, genau. Wie heißt das? Omakron? Keine Ahnung. Und Jake lässt ja auch seine Fantasie spielen. Und Kira weiß offensichtlich auch, was diese Fantasie ist. Das werden wir später noch merken.
Hm? Ja, genau. Er wiederholt ja das quasi nochmal alles, was Quark ihm gesagt hat. So, ne?
Ja. So, wir gehen aber nochmal ins Holodeck.
Ja.
Da sehen wir Alexander auf dem Boden liegen. Grandma, guess again.
Schöner Moment. Ja.
Genau, er verträgt die Hitze auf jeden Fall nicht so gut, aber er besteht jetzt darauf, das Ritual fortzusetzen.
Er kriegt aber auch echt alles ab, diese Rolle kriegt echt alles ab.
Ja, aber er ist tapfer. Er will es weitermachen. Und Bashir und O'Brien machen es ja auch nicht viel besser, muss man sagen.
Nee.
Aber auch hier wieder.
Sie stehen oder wollen ihren Mann stehen quasi. Ne? Also sie wollen sich da irgendwie nichts vormachen lassen. Und sagen ja auch noch, hier dreht die Heizung ein bisschen hoch, Leute.
Und Hertzler hat das auch mal kommentiert, diese Szene. Und es war wohl auch eine relativ heiße Szene, weil tatsächlich es ein relativ enges Studio war und da tatsächlich ja
Feuerbrand.
Flammen drin waren. Genau. Also da brannten Feuer drin. Und außerdem war es wohl ein heißer Tag draußen. Das ist halt ein Studios in L.A. gemacht, ne? Paramount halt. Mhm. Und die standen wohl neben diesem Feuer. Und Hertzler und Michael Dorn mussten ja so spielen, dass sie es nicht fühlen würden, weil sie ja Klingonen sind. Mhm. Ne? Und auch hier wieder, Hertzler konnte das halt nur mit Method Acting. Das heißt, er hat das auch in Drehpausen, hat er halt nicht gemotzt oder sowas. Ne? Er sagt dann irgendwie, ja, die anderen haben sich ständig beschwert, diese Weichalter Cole Meany und Sidney Siddiq, wie hieß er früher noch? Siddiq Al-Fayil?
Ja, wer heißt er jetzt anders?
Ja, der nennt sich nicht mehr so.
Ach so.
Der nennt sich, nennt sich jetzt Alexander Siddiq und eigentlich heißt er aber Siddiq wie auch immer.
Egal.
Genau. Und Hertzler hat dann auch so, ja, die hängen mit ihren kleinen Fingern über dem Feuer, diese feigen Jungs. So.
Schön.
Ja. Wunderbarer Song, den Hertzler und Dorn beziehungsweise Martok und Worf hier singen können.
Ja, voll. Also sie singen es ja auch recht gut. Hä?
Ja. Kleiner Männerchor,
ja.
Die beiden. Gut. Wir gehen zu Cirella. Die nimmt Dex gerade ziemlich hart ran und lässt das Ritual dreimal durchlaufen und versucht Dex zu überreden, die Ehe jetzt schon aufzugeben, weil sie ja immer ein Alien sein wird.
Ja, und weil sie keine zwei Blumentöpfe zeitgleich hochhalten kann. Lange noch.
Genau.
Ja. Sie sei ja in körperlicher, miserabler Verfassung. Und ich dachte noch so, eigentlich sieht sie ganz fit aus, während sie diese Dinger da hochhebt.
Hammer, oder?
Ja.
Habe ich auch gesagt. Terry Farrell hat richtig Muskeln an der Stelle.
Ja.
Meine Güte. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft, das zu drehen. Das sah richtig schwer aus. Aber das waren keine Blumentöpfe, es waren natürlich Kohlentöpfe.
Ja, natürlich. Mensch. Irgendwas muss immer brennen bei den Klingonen.
Genau.
Oder mindestens glühen.
Burn the Klingons of fire.
Ja.
Genau, Dex' Antwort ist hier, ich mach's einfach nochmal.
Ja.
Und hier, damit haben wir im Prinzip die dritte Möglichkeit, auf Multikulturalismus zu reagieren. Anpassung. Ich passe mich jetzt an, ich ziehe das durch, ich mach's mit.
Ja. Und zeige dann auch durch meine Bereitschaft oder vielleicht auch durch meine übermäßige Bereitschaft Wertschätzung von Kultur, weil das ist ja das im Prinzip, was sie dann ein Stück weit tut. Also sie sagt ja, okay, wir machen es nach deinem Weg und ich mache es noch dreimal und so nach dem Motto, damit du auch siehst, ich bin bereit, nach deinem Weg zu machen. So, ne?
Ja, aber ich sehe schon, dass wir da vielleicht nicht ganz übereinkommen, weil ich weiß nicht, ob das Wertschätzung von Kultur ist oder die Aufgabe der eigenen Kultur.
Ja, weiß ich auch nicht so ganz.
Ich weiß nicht, ob das die perfekte Lösung ist. Deswegen müssen wir da, glaube ich, am Ende nochmal drüber reden, was denn hier die perfekte Lösung gewesen wäre oder war.
Mm. Ja? Ich hielt es auf jeden Fall für einen intelligenten Move von ihr an der Stelle. Für halt die dogmatische Schwiegermutter am Ende. So, ne? Also ich meine, sie hat ja ein Ziel verfolgt, also Dex hat ja ein Ziel verfolgt. Und es war halt auch klar eigentlich von Anfang an, dass ihr das eher so Wumpe ist. Und es geht ja nur darum, für Worf diese traditionelle Hochzeit zu ermöglichen. Und deswegen, und natürlich so ein bisschen um Ehre habe ich schon auch das Gefühl, ne? Dass, also Cirella packt sie ja schon so ein bisschen an ihrer Ehre und sie ist ja auch schon so ein eher rüchiger Mensch, wie heißt das? Eher rührig.
Ehrenvoll?
Ehrenvoller Mensch. Und also ich glaube, sie hat schon so ein bisschen gestört, ne? So diese, dass das runtergeputzt werden. Also ich glaube, da ist schon so ein bisschen auch, ich zeig's dir jetzt mal extra alle dabei.
Ja, nach dem Motto, ey, ich lebe seit 356 Jahren.
Ja.
Was willst du eigentlich? So.
Ja. Ja, voll.
Sie geht dann aber in der nächsten Szene direkt in einen anderen Schritt. Ne? Also hier war noch Anpassung.
Ja.
Und nächster Schritt ist Provokation.
Ja, so semi-geschickte Provokation am Ende auch, ne? Aber ich hab da kurz drüber nachgedacht, ob das halt ein geschickter Move ist, weil sie natürlich provoziert durch die Provokation. Auf der anderen Seite hat sie natürlich so ein bisschen auch am Schlawittchen damit.
Auf jeden Fall. Es ist aus verschiedensten Gründen eine spannende Szene, vor allen Dingen aus historischen Gründen tatsächlich.
Ja.
Also mal kurz, worum geht's denn? Also sie soll die Rezitation der Geschichte von Cirellas Familie vornehmen und fügt dann so eine Dosis Realität ein, weil sie dann erzählt, ja, die Gründer der dritten Dynastie haben die Namen der Mitglieder der zweiten Dynastie angenommen, um die Illusion einer ungebrochenen Linie zu erzeugen. Aber eigentlich war deine Vorfahrin, liebe Cirella, gar keine Kaisertochter. Die sind nämlich alle umgebracht worden, sondern es war eine Konkubine, die den Namen der Kaisertochter angenommen hat.
Upsi.
So, und das ist historisch total spannend, weil es nämlich einen Tossfaden aufnimmt, der völlig in Vergessenheit geraten worden war. Aber natürlich nicht von, von Ronald D. Moore. Dieser Tossfaden ist nämlich: die Klingonen sind etwas Fremdes und Außerirdisches wie die Russen. Aha. Das wird ja in Tos-Folgen wie Trouble with Tribbles zum Beispiel, ne, wird das ganz klar gezeigt. Mhm. Die sind wie die Russen. Ne? Da sind ganz, ganz viele russische Klischees dabei zum Beispiel. Und diese Geschichte der Revolution mit Cirellas 23. Großmutter mütterlicherseits,
ja,
ist eine Parallele zur russischen Geschichte. Da ist nämlich genau dasselbe den Romanows passiert. Die Romanows sind alle umgebracht worden und dann haben nachher andere Leute die Namen der Romanows übernommen.
Ach, wie geil. Okay.
Daran hat sich Ronald D. Moore garantiert orientiert, indem er da quasi diesen Tossfaden, die Klingonen sind wie die Russen, aufgenommen hat. Und dann die russische Geschichte auch in die klingonische Geschichte gespiegelt hat. Das finde ich super spannend.
Ja, sehr
das
schön. Ja.
Ein typischer Moore-Move, ja, auch irgendwie.
Voll gut.
Aber natürlich durfte man das auch nicht zu offensichtlich machen, weil das, glaube ich, auch gar in den 90ern sicherlich nicht mehr die Zeit war.
Hm. Ja, das ist ja dann wieder irgendwie so ein bisschen, ne, das ist ja schon für Leute, die dann wirklich sehr genau hingucken und die sich dann über solche Kleinigkeiten freuen. Also wahrscheinlich, ja, hat er sich am meisten selber gefreut.
Denke ich mal, wahrscheinlich. Ja, genau. Also Provokation ist der nächste Jizya-Move. Wir werden gucken, wie es noch weiter verfolgt. Wie sie es noch weiter verfolgt. Den Provokationsmove geht sie natürlich jetzt einen Schritt weiter. Aber vorher versucht Jake noch weiter herauszufinden, was in Vorbereitung auf die Hochzeit denn so abgeht. Und jetzt hat er gemerkt, dass es wohl eine Party in Jizyas Quartier gibt. Und Kira bestätigt das auch.
Mhm.
Da sehen wir dann auch die nächste von diesen Odo-Szenen, wo Odo sich wegdreht.
Ja. Und sie lernt nochmal kurz alle ein, die ihr so einfallen, auf eine Party von, ja, von,
bring
von
doch, Dex. Bring doch Nock mit. Ja,
bring alle mit, die du tragen kannst. Ganz egal.
Dann Miniszene wieder im Holodeck. Die Blutprüfung steht an. Bashir pennt. Und hat leider den Moment verpennt, nicht der Erste zu sein, der dazu antritt.
Schön. Alle anderen drei gehen geschlossen zurück. Schöner Moment. Es wird aber auch nur kurz, ja, wehtun.
Ja. Aber ich finde es auch schön, wie Bashir da steht und total gerädert ist schon und einfach kurz einpennt im Stehen. Schade.
Ja, was auch immer dann passiert.
Genau, wir sehen es
nicht. Wir sehen es nicht.
So, die große Partyszene. Dex hat beschlossen, in ihrem Quartier eine Party mit Feuerwirbel, Musik, Tanz und Essen zu veranstalten.
Ja.
Das ist, also wir haben ganz, ganz oft über die 90er Jahre Star Trek Partys gelästert.
Hm? Ja.
Aber hier gibt es doch echt keinen Grund, oder?
Mal abgesehen von möglichen rassistischen und sexistischen Beigeschmäckern, was den Party-Protagonisten da angeht, ist sonst alles fein.
Dieser Protagonist, Moment, er hieß Lieutenant, wo habe ich den? Ich habe ja irgendwo aufgeschrieben. Lieutenant Atoa wird gespielt von Sidney S. Liufau aus Hawaii.
Ah, was?
Das heißt, traditioneller hawaiianischer Tanz.
Ja.
Da ist gar kein Rassismus dabei, das ist einfach sein Ding. So.
Ja, mein Gott.
Aber ich finde, ja, find diese Party schon, im Gegensatz zu den ganzen Stehpartys auf der Enterprise, ist es schon spannend, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Party, das können wir mal festhalten, das ist eine Party. Dex ist eine Frau mit vielen Talenten und sorgt auch für die Musikuntermalung und da ist auch Musik und sowas in der Richtung und die Leute gehen ab und so. Also das ist eine Party, so wie wir sie, glaube ich, vorher wahrscheinlich noch nicht gesehen haben in Star Trek.
Exakt. Und um das hinzukriegen, hat David Livingston als Regisseur einfach gesagt, naja gut, dann machen wir halt eine richtige Party. Und er hat einfach eine richtige Party veranstaltet, inklusive Musik, und hat dazu sogar die gesamte Voyager-Crew eingeladen. Die waren auch alle da.
Wie geil ist das denn?
Ja, finde ich super. Und er hat dann auch nochmal nachher gesagt, das ist total wichtig, auch da die Live-Musik im Hintergrund real abzuspielen, weil das bedeutet, dass die Schauspieler am Set schreien müssen, um gehört zu werden.
Ah,
und das gibt der Szene dann halt viel, viel mehr Realismus.
Mh, klar.
Wenn die halt so aufgehört hätten zu spielen, das wäre nachher irgendwie eingespielt worden, hätten die Schauspieler sofort ihre Auftritte runtergefahren. Ne?
Ja.
Und wir wissen ja auch, dass im 90er-Track jetzt nicht immer alle perfekte Schauspieler waren, so, die da mitgespielt haben. Das heißt, solche Tricks von Regisseuren haben sicherlich dazu geführt, dass das alles eben echter wirkte.
Hm. So. Finde ich gut, ja.
Genau, und David Livingston hat auch nochmal gesagt, ja, das war eine große Herausforderung, diese Party zu machen, weil eben Partysequenzen auf Star Trek nie interessant waren, weil das immer nur Leute waren, die rumstehen und reden.
Ja.
Genau. Und dann haben sie halt sich diesen Feuertänzer ausgedacht und David Livingston hat dann auch gesagt, er hat sich an einem alten Film orientiert, nämlich The Party mit Peter Sellers aus den 60ern. So. Weil da hat die Party auch eine extreme Energie und die Kamera geht mit Menschen mit, die sich von der einen zur anderen Seite bewegen, sodass da nicht irgendwie groß geschnitten werden muss. Ich habe das letztens habe ich nochmal Rope von Hitchcock gesehen, also Cocktail für eine Leiche.
Mhm. Ne?
Da wird das so ähnlich gemacht, also es ist jetzt keine riesige Party, aber auch da wird so mit einem Drink mitgegangen von Raum zu Raum.
Mhm.
Also die haben ja versucht, Rope ohne Schnitt auskommen zu lassen. Es wird zwei, dreimal geschnitten, aber man sieht das nicht.
Mhm.
Und das machen die dann, indem sie zum Beispiel eben von Raum zu Raum gehen und dabei die ganze Zeit nur einen Drink zeigen, der von Raum zu Raum getragen wird. Und ich finde, man sieht, dass sich Livingston an sowas orientiert hat, ne? Weil die Kamera folgt ja quasi Jizia, die von Ort zu Ort geht.
Ja. Ne?
Und dann guckt sie irgendwo hin und dann geht die Kamera dahin, wo sie guckt und sowas.
Ja.
Und dadurch kommt eine Dynamik drauf. Also ich fand die richtig gut, die Partyszene. Also zumindest gemacht. Ob sie jetzt inhaltlich so gut war, können wir gleich immer drüber reden.
Auf jeden Fall. Nein, also es wirkt ja auf jeden Fall wie eine Party. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Auch wenn die Dance-Moves, die Dex und Nork was, glaube ich, ne, da so drauf haben, sagen wir mal, interessant waren.
Nork, das ist auch total spannend. Der Tanz von Nork war am Set komplett improvisiert.
Echt?
David Livingston hat Aaron Eisenberg gesagt, er soll einfach so doof tanzen, wie er will. Und Terry Farrell hat dann einfach mitgemacht. Aaron Eisenberg hat nachher gesagt, auf einer DS9-DVD extra, dass das in seinen 7 Jahren in der Show das einzige Mal für ihn war, dass ein Stück Improvisation ist, dann in die finale Folge geschafft hat.
Ach, schön, ja.
Weil er hatte keine Ahnung, was er machen sollte und dann irgendwas improvisiert und dann war er entsetzt, dass der Regisseur sich tatsächlich darauf konzentrieren wollte, dass er tanzt. Und im Endeffekt haben dann wohl alle mitgemacht, sogar diese Raumschiff Voyager Crew.
Geil.
Wir haben dann alle zusammen Jakes komischen Tanz getanzt.
Voll gut, es gibt da auch ist das in dieser Szene schon, wo Nork die ganze Zeit irgendwie im Vordergrund rumhantiert, während eigentlich im Hintergrund das Gespräch sich abspielt, worum es eigentlich geht? Ich weiß gar nicht, ist glaube ich da, wo Odo die Party sprengt oder so? Ist das Gespräch zwischen Odo und Kira, ist das glaube ich, am Anfang, wo Odo reinkommt und eigentlich die Party auflösen sollte?
Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber es ist durchaus möglich, weil die Kamera halt ständig auf Nork war. Was Aaron Eisenberg halt nachher total gruselig fand, weil er irgendwie sich selber in dieser Szene total gestresst gefühlt hat, weil er überhaupt nicht wusste, was er tun sollte. Geil.
Auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr cooler Move.
Ja, schön ist hier auf jeden Fall auch die Anspielung von Quarks Fable für Jizia. Ich hatte völlig vergessen, dass das mehrfach angespielt wird. Das hatten wir letztens in Valiant schon.
Ja, genau, richtig, ja. Und dass es auch so offenkundig ist.
Ja. weil hier gibt Quark das ja sogar zu. Ne? Er sagt irgendwie, ja, zitiere mich nicht, aber ist halt so. Ne?
Ja.
Jake ist natürlich ein guter Reporter, da hat das wieder sehr, sehr gut rausgekommen.
Ja, er hat auch direkt so eine Investigativfrage gestellt. Er hat direkt gemerkt, er ist direkt sofort dabei. So. Hm. Zuckt den Stift, den virtuellen, ja.
Johannes Bekerner, nee, Quatsch, Reinhold Beckmann-Ding. Naja, und wie fühlst du dich denn dabei?
Genau. So. Ich hätte diese Frage nicht geantwortet, aber naja, egal.
Wir sehen hier übrigens an Kira hat sich ja fein gemacht für die Party und an ihrem Arm ist das Armband, was ihr Tekeni Gemor gegeben hat. Das war dieser kardassianische Überläufer, der in 2 Episoden gezeigt worden ist.
Ach was.
Der ja sehr, sehr eng mit Kira vertraut war und dann wollte Dukat ihn noch einsetzen, weil das so ein früherer, sehr, sehr hoher Cardassianer war. Ganz tolle Episoden sind das. Die zweite Haut und die Überwindung heißen die Episoden.
Ich war nämlich dunkel.
Ja. Auch hier wieder, also Continuity funktioniert, die hat das Armband an.
Schön.
Ja, wir gehen ganz kurz von der Party weg. Wir gehen ganz kurz ins
Bevor wir weggehen, also ich finde noch einen wichtigen Aspekt, warum ich eben sexistisch gesagt habe, den spricht Nina in der Schattenredaktion an, nämlich der Moment, als Dex hier dem Hawaii-Guy sagt, dass sie ihn noch braucht.
Genau, da sind wir aber noch nicht.
Da sind wir noch nicht? War das nicht da? Ah, Entschuldigung, setze ich zurück und lasse dich vorfahren. Tschüss.
Nein, wir haben vorher noch zwei Szenen. Die erste ist, Bashir und O'Brien hängen über dem Feuer und wollen Worf töten.
Eine sehr schöne Szene, ja, stimmt.
Ja, genau, ganz, ganz kurz ist die nur. Spannend ist da, Livingston hatte eigentlich beabsichtigt, dass die Szene einfach so komplett in einem Take gedreht wird. Das heißt, von den Füßen hoch zu den Köpfen und dann einfach, sollten die beiden einfach miteinander reden. Hat sich dann im Endeffekt dagegen entschieden, weil die Schauspieler ja wirklich an so einer Reling hingen und sich da festhalten mussten. So. Und dadurch, dass sie 2 Takes gemacht haben, mussten sie da nicht die ganze Zeit an dieser Reling hängen, sondern konnten eben jetzt im zweiten Take einfach irgendwo am Boden stehen.
Ah, ich verstehe, ja.
Ja, genau. Okay, aber wir gehen jetzt zurück auf die Party. Und das ist noch eine kleine Szene, die vor dem kommt, was ihr gleich unbedingt besprechen wollt, ihr beiden. So, ne? Nina und du.
Ja, ja.
Die Party eskaliert nämlich gerade und Odo kommt dann mit 2 Abgeordneten rein, die um den Lärmbeschwerden nachzugehen. Und Kira sagt, nein, auf meine Autorität hin, ich bin hier First Officer und auf meine Autorität hin wird die Party fortgesetzt. Währenddessen sieht man übrigens Morn und einen Bolianer Pogo machen.
Und ich meine, es ist auch der Moment, wo Nork das ein oder andere Mal vorne durchs Bild danced.
Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber das kann durchaus sein. Und wir haben das erste Mal tatsächlich, dass Kira und Odo wieder miteinander gesprochen haben, seit das Dominion die Station verlassen hat. Und deswegen beschließen sie sich jetzt auch, irgendwo hinzusetzen und zu reden.
Ja.
Dass wir dieses Gespräch nicht sehen werden, werden wir später wohl nochmal zur Sprache bringen können.
Ja.
Aber jetzt kommt's. Ne?
Ja.
Lieutenant Atoa beendet seine Feuerjongleur-Nummer und er sagt dann auch, ja, danke, dass du mich hier freigestellt hast, weil Captain Shelby jetzt hier noch einen Gefallen schuldete. Bevor wir über den Inhalt sprechen.
Ja.
Moment mal, Captain Shelby. Kommt dir der Name bekannt vor?
Aus Picard.
Aus welcher?
Ist Admiral Shelby, hieß sie nicht so?
Nein.
Ich kann ja nicht mit Namen tatsächlich. Aber
tatsächlich haben wir schon mal über die Episode gesprochen, in der Captain Shelby eine große Rolle spielt.
Hilf mir.
Best of Both Worlds.
Aha.
Du erinnerst dich an Lieutenant Commander Shelby.
Ja, ja, ja. Blonde. Ja, 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 natürlich.
Genau.
Ja, ich bin dabei. Ja. Ja. Natürlich.
Und die ist jetzt offensichtlich Captain der USS Sutherland.
Das ist ja
das Schiff, was Data ja hatte in dieser TNG-Episode.
Ja.
Und Ronald D. Moore hat da auch Bezug drauf genommen und hat gesagt, ja klar, das war meine Absicht. Ne? Das ist tatsächlich die gleiche Shelby.
Mhm.
Das Problem ist, vorher hatte John Ordover ihn angerufen, das ist ein Verleger von Star Trek-Romanen, und hatte sehr, sehr spezifisch und höflich danach gefragt, ob irgendwann jemand aus dem Star Trek Writers Room die Absicht hätte, diesen Charakter zu benutzen. Ne? Und dann hat Ronald D. Moore ihm wortwörtlich gesagt, auf keinen Fall, mach, was du willst damit.
Oh, ne? Oh.
Deswegen hat Paula Block den später in Shelby später in Roman eingebaut. Und dieser Roman wurde jetzt von Ronald D. Moore böswillig überschrieben.
Tja, wer kann, der kann, ja, sag ich mal, ne?
Genau. Also es war nicht seine Absicht, aber es ist eben so passiert.
Ja.
Ja. So. Aber jetzt sitzen die beiden da zusammen und Jadzia sagt, vielleicht können es auch noch 2 Tage weiter freigestellt werden. Und er sagt, 2 Tage? Ja, dann kann ich dich weiter angucken. Hm. Und vielleicht noch mehr. Vielleicht noch mehr. Was sagst du zu diesem Verhalten von Jadzia?
Ich bin mir nicht so ganz sicher, welche Rolle Monogamie spielt in klingonischen Beziehungen. Da möchte ich auch gar nicht so beurteilen. Ich fand nur irgendwie die Art und Weise so ein bisschen seltsam, weil er ja nun mal jetzt schon da irgendwie in diesem kleinen Röckchen saß und auf sein Äußeres reduziert wurde und von ihr jetzt nochmal auf sein Äußeres reduziert wird. Und wie Nina aus der Schattenredaktion jetzt auch ganz, ganz richtig anmerkt, dass ja durchaus eine Rolle spielt, dass sie quasi einen höheren Rang hat, so, oder spielen könnte, zumindest, ne?
Ja.
Da habe ich in dem Moment gar nicht so drüber nachgedacht. Ich fand es halt eher seltsam, dass er da so auf ein Stück Fleisch reduziert wird. Vielleicht ist es aber auch einfach nur gerecht, nachdem wir 400.000 Mal Frauen zu Stücken Fleisch reduziert gesehen haben, auch in Star Trek.
Ja, also sie wollten hier, glaube ich, mit aller Kraft tatsächlich, ja, Junggesellenabschiede spiegeln. Ne? Beziehungsweise Junggesellenpartys. Und dann ist es halt keine Stripperin, die wir in 1 Million, wie du sagst, 1 Million anderen popkulturellen Referenzen gesehen haben.
Ja.
Sondern es ist jetzt halt hier das Stück hawaiianisches Lieutenant-Fleisch.
Kann man natürlich sagen, okay, von mir aus ist vielleicht mal als Anti- Position, kann man das mal machen, aber trotzdem hat es irgendwie so ein bisschen faden Beigeschmack, was den Charakter von Dex irgendwie angeht und auch die Ernsthaftigkeit des Vorhabens mit Worf, könnte man so. Ja. Ne?
Lass mich so ausdrücken.
Ja.
Ich finde, es ist popkulturelle Gerechtigkeit.
Ja.
Aber moralisch höchst fragwürdig. Also, ich finde es mal gerecht, dass es andersrum dargestellt wird, sagen wir so. Aber das macht es halt nicht besser.
Ja, genau.
Und dementsprechend hast du natürlich recht, das ist unangemessen. Es ist, ja, jetzt können wir wieder mit Fremdworten um uns werfen, sexuell kodierter Hedonismus.
Ja? Wie gesagt, ne, ich meine, ich habe keinerlei Ahnung, wie das mit Monogamie in klingonischen Trill-Beziehungen so läuft. Vielleicht haben die auch ein ganz anderes Commitment miteinander. Da wissen wir ehrlich gesagt nichts drüber. So. Also so be it. Trotzdem ist es halt von ihr halt so ein bisschen, ich sag mal so, wenig wertschätzend dem Hawaiianer-Guy formuliert gegenüber.
Ja, aber also ich hab's im größeren Zusammenhang gesehen. Ich habe hier gesehen, dass hier alle Geschlechterrollen quasi gespiegelt wird. Und ich finde, einer dieser der offenkundigsten Gags und ich finde auch einer der nettesten Gags an der Stelle, ist, dass als Cirella und Jadzia sich so angiften, ne, und das ja auch im Prinzip erstmal so eine Nummer ist, hier sind 2 Typen, die sich jetzt gleich schlagen, so nach dem Motto. Ne? Also in irgendwelchen Hollywood-Romcoms wären das 2 Typen gewesen.
Ja,
ne?
ja.
So. Und in diesem Moment so würde man jetzt erwarten, ne, dass ein weiblicher Charakter quasi eingreift und die Konfrontation irgendwie beendet. Mhm. Oder halt ein starker männlicher Charakter. Aber was passiert? Nock kommt. Was ja tatsächlich, wenn man mal ehrlich ist, die lächerlichste männliche Figur in der wiederkehrenden Besetzung ist, ne?
Ja.
Sagt Ladies und beide schubsen ihn einfach nur aus der Szene raus.
Ne? Ja.
Das heißt, die Stimme der Vernunft und Autorität wird hier einfach weggeschmissen und die Geschlechterrollen werden total umgedreht. Das heißt jetzt nicht, dass das besonders der feministischen Perspektive besonders gut tut, was hier gerade passiert. Hm. So.
Ja, ja.
Aber das heißt, finde ich, dass es in Kontext eingebettet ist. Also wir haben hier ganz klar einen Tausch der Geschlechterrollen.
Ja, ja, das stimmt schon. So.
Und damit werden die Klischees aufgezeigt, genau. Das wurde hier gerade mal kurz in der Schattenredaktion auch genannt. Genau. Hatte ich gerade schon, also wir sind jetzt ja mitten in der Szene drin. Cirella unterbricht die Party und sagt so, Dex, es geht jetzt weiter mit dem Ritual. Und Dex sagt, siehst du nicht, ich bin beschäftigt, verzieh dich so.
Ja. Ne?
Und die beiden geraten dann eben in einen Konflikt. Cirella zieht sogar ein Messer und Dex schlägt sie zu Boden. Übrigens wurde die Szene zweimal gedreht und in der zweiten Einstellung sieht man auch, dass Dex Cirella richtig schlägt. Also
echt?
Terry Farrell hat da versehentlich Shannon Cochran geschlagen.
Ups.
Und dieser Take wurde aber auch genommen, weil er wirklich am realistischsten wirkte.
Wahrscheinlich hätte sie auch keinen dritten machen können, weil sie dann irgendwie, weiß ich nicht, blaues Gesicht hatte oder was.
Ja gut, wir haben ja gesehen, was Terry Farrell für Muskeln hatte zu der Zeit. Also
offensichtlich.
Von der nicht geschlagen werden, ja. Genau. Auf jeden Fall führt das Ganze dann dazu, dass Cirella die Hochzeit absagt. So. Am nächsten Morgen unterhalten sich Dex und Worf dann darüber, was passiert ist. Und da hat Ronald D. Moore auch vorher noch so ein ganz komisches Ding reingeschrieben. Ne? Also Morn und Ator wachen hinter der Couch auf. Die Spekulation von Ronald D. Moore war jetzt doch, dass Dex was mit Ator hatte. Oder was? Und Morn war dabei. Das ist sehr, sehr seltsam.
Oder die beiden hatten was, oder man weiß es nicht so ganz genau, ne?
Ach so, du meinst Morn und Ator?
Ja.
Ja, auch möglich.
Ja.
Wobei, ich weiß nicht, ob das impliziert ist, nach dem, was Ator am Vorabend zu Dextro gesagt hat.
Vielleicht haben die auch einfach nur gesoffen. Aber auch das wirft Fragen auf, weil Dex ja mehrfach sagt, dass sie hier Hangover ist, so. Kriegt man Hangover von Syntehol oder haben die irgendwas anderes getrunken?
Gute Frage. Stimmt. Wie habe ich Syntehol bis jetzt verstanden? Eigentlich kannst du knipsen und dann ist es wieder weg, ne? Die Wirkung.
Ja.
Ja, vielleicht haben sie irgendwie. Ja, wahrscheinlich haben sie das Zeug von Quark getrunken.
Ja.
Ja, saurianischen Brandy oder Kanar oder so.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Auf jeden Fall will Jadzia jetzt einen doppelten Ractagino extra süß.
Ja.
Was ich sehr ekelhaft finde, ehrlich gesagt. Also ich bin ganz klar Team Janeway gegenüber Team Jadzia. Doppelter Ractagino extra süß.
Ja, vor allen Dingen extra süß.
Ekelhaft.
Oh. Ja.
Bevor wir über das Gespräch zwischen Dex und Worf reden, reden wir kurz darüber, was passiert, wenn die ihr Gespräch unterbrechen. Plötzlich hören sie mir nicht auf zu reden, weil Jadzia Stimmen hört. Und das ist nicht in ihrem Kopf, sondern das ist in ihrem Schrank,
ja,
wo Kira und Odo sitzen. Die sitzen da auf irgendwie zwei Tiefkühltruhen oder sowas. Oder zwei Kühltaschen. Und quatschen. Wir haben die ganze Nacht gequatscht. Wir haben den ganzen Morgen gequatscht. Es ist jetzt 10.30 Uhr. Und ich finde das aus den schon genannten Gründen schwierig.
Hm.
Weil es geht hier nicht um eine Lappalie oder irgendwas Zwischenmenschliches, zumindest nicht nur um irgendwas Zwischenmenschliches, sondern es geht hier im Prinzip um Verrat. Und das ist ein Gespräch was Loyalität zum Thema hat und wo Odo sich rechtfertigen muss.
Hm. Und das führst du nicht in einem Kleiderschrank, meinst du?
Ich finde, das führst du vor allen Dingen vor der Kamera und nicht außerhalb der Kamera. Mhm. Ronald D. Moore hat nachher auf diese Kritik, die Kritik gab es, und da hat Ronald D. Moore darauf reagiert und er sagt, ja, ich weiß, dass Nana und René es nicht mögen und einige der Fans es nicht mögen und ich es auch nicht wirklich mag, aber das ist eine dieser Dinge, die wir tun mussten, weil wir keine Zeit mehr hatten und ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwas tun musste, damit es nicht so aussah, als hätten wir das überhaupt nicht angesprochen. Und deswegen meinte er, ja, jetzt haben wir hier einen Weg, um es zu implizieren, dass sie das geschafft haben, das aufzuarbeiten. Und da sage ich, nee, tut mir leid, da lasse ich dich nicht raus. Also dann lass es weg und arbeite es in den nächsten Folgen auf, denn du brauchst in dieser Folge eigentlich dieses Gespräch nicht. Auch wenn es natürlich schön ist, dass die beiden das aufarbeiten irgendwie. Aber lass es doch in einer der nächsten Folgen aufarbeiten. Es kann mir nicht sein, dass du für diese fünfminütige Gesprächsszene keine Zeit mehr hast.
Ja, wenn es überhaupt fünf Minuten gebraucht hätte, ne, das hätte man ja vielleicht auch irgendwie, hätte man ja auch kürzer anreißen können. Ja, ich finde es, also ich, wie gesagt, ich wusste nicht mehr genau, was eigentlich vorgefallen war vorher und warum die sich aus dem Weg gehen. Und ich hatte tatsächlich irgendwie eher gedacht, dass da noch irgendwie was Zwischenmenschliches passiert. Und für mich war das dann eher so eine Flirty-Szene. So, wir haben die ganze Nacht durchgeredet. Ach, war das verrückt.
Ja, das ist aber jetzt unsere Lebenswirklichkeit, die wir hier wieder versuchen, drauf anzuwenden. Natürlich, also früher, wenn du auf Partys irgendwie mit jemanden in den Nebenraum gegangen bist, dann war es halt eher eine Flirty-Szene, ja.
Aber darum ging es definitiv nicht.
Nö. Also natürlich spielt das bei Kira und Odo irgendwie noch im Hintergrund immer eine Rolle, aber hier müsste es eigentlich darum gegangen sein, dass Odo sich in den letzten Folgen, beziehungsweise sagen wir in den letzten Wochen, wenn man DS9-Logik ansetzt, halt nicht korrekt verhalten hat. Und zwar überhaupt nicht korrekt. So. Das Gespräch wurde im B-Kanon in einer Reihe von Rückblenden aufgenommen. Und da haben sie es dann aufgearbeitet. In dem Roman The Dominion Olympus Descending in der Deep Space Nine Relaunch-Serie Worlds of Star Trek Deep Space Nine Volume 3. Und aber es ist halt B-Kanon und das reicht mir nicht.
Was ist da passiert?
Keine Ahnung, habe ich ja nicht gelesen. Vielleicht hat es irgendwer gelesen, im Zweifel hat es Tanja gelesen und kann uns mal sagen, was da denn drin aufgearbeitet wird. Ja.
Ja, aber es hilft ja alles nichts, weil es ist ja nicht passiert.
Genau. Wir gehen zum Gespräch zwischen Jadzia und Worf. Wir kommen hier ja nicht weiter. Ja. Ich bin damit nicht zufrieden mit dieser Auflösung, aber es ist halt jetzt so.
Ja, I feel you.
Genau. Wenn man Jadzia fragt, kann Worf seinen Teil des Rituals beenden und dann können die beiden in Siskos Büro heiraten. Und hier haben wir dann auch den letzten Ansatz für eine Lösung eines multikulturellen Konflikts. Ne?
Ein Kompromiss?
Ja, beziehungsweise Pragmatismus. Ne? Weil im Endeffekt braucht Dax Cirellas Segen nicht. Ne? Nee. Sie sagt dann ganz klar, uns ist es auch möglich, ohne Cirellas Zustimmung legal auf dieser Station zu heiraten. Du kannst auf deine spirituelle Reise gehen, aber ich möchte nur heiraten, sagt sie.
Ja.
Und dann ja noch, ja, warum schwitzt und blutest du nicht wieder mit deinen Freunden in der Holosuite? Und wenn du fertig bist, triffst mich in Benjamins Büro und er wird die Zeremonie durchführen.
Fertig, ja.
Genau, und Cirella kann verhindern, dass wir nach klingonischem Brauch heiraten, aber sie kann nicht verhindern, dass wir heiraten. Und ich finde, das ist Pragmatismus. Und wir müssen das ja jetzt nicht irgendwie in ein Mysterium verpassen. Ich finde, das ist ein ausgewogener Ansatz für den Umgang mit solchen Konflikten.
Wenn beide damit einverstanden gewesen wären von Anfang an. Hier ist es natürlich eine besondere Situation, weil Dax halt vorher eingewilligt hat in dieses ganze Brimborium. Und nicht vollständig unnachvollziehbar das ganze Ding gegen die Wand fahren lässt. Ja, aber damit natürlich auch so ein bisschen die gemeinsamen Pläne mit Worf ein Stück weit schon verrät. Und ich kann, also Worf ist ja eine Tiffy, was solche Sachen angeht und ist immer ganz, ganz schnell eingeschnappt. Aber ich kann es.
Eine Tiffy? Ist das die Sesamstraßenfigur?
Ja, genau. Die ist da auch immer so.
Okay.
Und
schön. Sesamstraßen-Anomalie. Ich mag das.
Ich kann ihn schon ein Stück weit irgendwie hier nachvollziehen, also ich kann seinen Groll schon nachvollziehen, ob ich jetzt dann direkt irgendwie die dicke Keule ausgepackt hätte mit, dann weiß ich nicht, ob die richtige Frau für mich bist, I don't know, aber dass er da irgendwie emotional drauf enttäuscht reagiert, kann ich schon nachvollziehen, weil sie hat sich auf diesen Weg jetzt erstmal eingelassen, vielleicht wusste sie nicht genau, was auf sie zukommt, sie wusste nicht genau, wie Cirella drauf ist und dass sie da irgendwie hart diskriminiert wird. Aber trotzdem
ja, keine Ahnung. Hätte sie das schon nach ihren Erfahrungen, langjährigen Erfahrungen mit Klingonen auch ahnen können, dass das kein, vor allen Dingen auch nach den Gesprächen mit Worf, dass das jetzt kein Easy Walk wird, so, ne? Und den Kurs hat sie schon verraten.
Ja, aber ist das denn nicht der Pragmatismus, den man in multikulturellen Problemen auch braucht? Also ich finde, ich weiß, das ist irgendwie eine Utopie, aber Star Trek soll ja auch irgendwie eine Utopie sein. Ich finde, wenn beide ihre Kultur durchziehen, ne? Worf macht seinen klingonischen Bremborium, weil er halt Klingone ist, beziehungsweise auch kulturell Klingone sein will. Er ist ja gar kein hundertprozentiger Klingone, aber er will das gerne sein, kulturell. Und dann soll er doch seinen Klingonen-Quatsch machen. Und Dax macht halt ihren Trill-Quatsch irgendwie, die ja offensichtlich von Pragmatismus geprägt ist.
Ja, aber sie hat ja vorher ganz am Anfang gesagt, haben wir ja eben auch drüber gesprochen, ihr ist Ladde. So, sie hat irgendwie 5 Hochzeiten gehabt, ihr ist völlig wurscht. Unterwirft sie sich gerne auch hier diesem klingonischen Ritual. Aber wenn sie sich diesem klingonischen Ritual unterwirft, und du kannst mir nicht erzählen, dass ihr nicht klar gewesen ist, dass das schwierig werden könnte, so, ja? Das wird hier Worf gesteckt haben, aber ne, sie ist ja durchaus auch eine klingonenerfahrene Frau und ein klingonenerfahrener Symbiont. So, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, mir ist es Latte und ich lasse mich auf dieses Klingonenspielchen ein, dann finde ich es schon schwierig, dass sie das zum Beispiel mit dieser Party sehr bewusst torpediert. Also das muss ja klar sein, dass das nicht cool ausgehen wird. Okay,
den gebe ich dir natürlich, das ist inkonsequent. Aber ich finde halt schon, der Grundansatz, den finde ich nicht gut.
Ja klar, ich meine, wenn sie sich beide irgendwie da hingesetzt hätten und gesagt hätten, okay, du kannst ja deinen Klingon Dingsbums machen, aber lass mich da raus, ich heirate dann gerne schön mit dir durch Cisco und dann wird das alles fein und du kannst auch von mir aus deine Klingonen-Kutte anziehen, ist mir recht, aber alles andere geht mich nichts an, so, dann wäre es ein Kompromiss gewesen, den man hätte ausarbeiten können, so. Aber,
und hier muss ich, und genau, aber genau das finde ich halt, das wäre für mich, und hier greifen wir zum Ende, das wäre für mich der schönste Ansatz einer Lösung dieses multikulturellen Konflikts gewesen, wenn am Ende da nicht Cirella steht, sondern dass Cirella und Cisco stehen.
Absolut.
Und die beiden das dann zusammen machen, und zwar aus einer Mischung von klingonischer Tradition, die da hochgehalten wird, aber eben auch dem, was Dax will, beziehungsweise, keine Ahnung, vielleicht ist das Föderationsstyle, whatever, aber halt, genau, also dem, was Dax will, Punkt. So.
Ich bin auch sehr unglücklich mit dem Ende, also so viel kann ich ja schon mal verraten. Also deswegen kann ich das nachvollziehen, was du da sagst und was du da fühlst, was dieses Ende angeht, aber das ist ja ein anderer Punkt, an dem wir ja gerade sind, ne? Also es ist ja eher so der Punkt, sie haben sich auf was anderes geeinigt. Jetzt hat Dax nicht viel dafür getan, dass das auch wahr wird. Und Worf ist sauer. Und das kann ich verstehen. Dass sie von dem Weg an, hier sind sie ja nochmal in der Gabelung. Ne? Hier hätten sie nochmal die Chance gehabt, hier hätte das Drehbuch nochmal die Chance gehabt, einen anderen Kurs einzuschlagen. Auch einen versöhnlichen Kurs, glaube ich, für alle Beteiligten. Und da ist dein Szenario durchaus eins, was mir gefallen würde. So. Dass das Drehbuch hier einen anderen Kurs einschlägt, finde ich leider auch nicht so richtig super cool. Aber dass dieser Konflikt gerade da ist, das kann ich schon verstehen.
Ja, also ich glaube schon, dass sie da viel für getan hat, eben um diesen Erwartungen, die sie da abgestimmt haben, zu erfüllen, und sie dann irgendwann halt auch sagt, so, sagen wir mal gut, ne? Das war jetzt ein bisschen zu viel, du quälst mich hier die ganze Zeit nur, das ist reiner Sadismus von dir, ich höre jetzt irgendwann auf. Aber du hast schon recht, diese Party war dann halt unnötig und sehr inkonsequent von Jadzia nach den Absprachen, die sie vorher gemacht hat.
Genau, nur die Party, dass sie sich aufregt und dass sie da irgendeinen Konflikt mit dir austrägt und dass sie vielleicht auch ein kleines Machtspiel mit dir austrägt, alles geschenkt, das kann sie alles gerne machen. Und da hätte man ja auch noch irgendwie eine andere Auflösung für finden können. Also sie hätte sich ja auch, weiß ich nicht, dadurch den Respekt von ihr erarbeiten können, dass sie eine eigenständige, denkende Frau ist, die nicht nachgibt oder was auch immer. Also da hätte man sich ja noch irgendwas ausdenken können, dass sie quasi in ihrem Trill-Way oder was auch immer, ihrem eigenen Weg einfach sich den Respekt von Cirella hätte erarbeiten können, ob zu Recht oder nicht zu Recht, ne? Oder dass Cirella vielleicht auch eine Einsicht bekommen hätte, in ihr eigenes rassistisches Denken. Also dass man ihr das irgendwie in irgendeiner Art hätte spiegeln können und sie vielleicht am Ende gemerkt hat, das war ziemlicher Bullshit. Da wäre ja viel möglich gewesen.
Ja.
Also da bin ich voll und ganz bei dir. Aber die Party, die ist schon einfach ein Schritt, das ist eher so ein Fuck you.
Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Okay. Wir haben jetzt, bevor wir zu Martox Superrede kommen,
ja,
haben wir noch eine kurze Miniszene. O'Brien und Bashir sehen im Quarks plötzlich, dass da alles abgehangen wird und O'Brien wundert sich, was ist los. Ne? Und Quarks sagt, ja, die Hochzeit ist abgesagt. Und O'Brien wundert sich immer noch. Und ich frage mich, warum wundert sich denn O'Brien? Denn seine Hochzeit ist doch auch abgesagt worden, kurz vor Beginn in Data's Day auf TNG. Das war genau dasselbe gewesen. Naja.
Weißt du, lernen aus Erfahrung und so, ja.
Genau. Die beiden sind auf jeden Fall sehr, sehr erleichtert, denn jetzt gibt's erstmal Dinner.
Yay.
Bevor wir das aber sehen, sehen wir Martok. Der geht zu Worf auf die Defiant und sagt, Worf, du hast einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Und Worf sagt, ja, ist so. Ich liebe auch Dex, aber wir müssen jetzt einfach mal sehen, wir sind ein Mismatch. Wir passen nicht zueinander. Und dann sagt Martok etwas sehr, sehr Weises. Wir können uns nicht aussuchen, in wen wir uns verlieben. Cirella ist jetzt auch nicht das, was ich mir erwartet habe. Aber ich liebe sie halt. Und auch hier Pragmatismus natürlich. Ehre ist nicht sehr tröstlich, wenn es niemanden gibt, mit dem man sie teilen kann. Ich fand das schön, schon eine sehr, sehr schöne Rede, die man auch übertragen kann. Eine Beziehung muss auch überstehen, dass man den anderen zeitweise halt auch mal richtig doof findet.
Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Und auch halt Unterschiede, ne? Also du musst halt auch irgendwie an Unterschieden arbeiten können und mit Unterschieden klarkommen können. Und das sind ja vielleicht auch die Dinge, die in Beziehungen am Ende, wenn sie jetzt nicht dazu führen, dass sie nicht funktioniert, aber interessant machen. Ne? Also es sind ja einfach Perspektiven. Wenn alles gleich ist und alle gleich sind und keine Konflikte da sind, dann ist ja auch irgendwie Fahrt.
Ja, genau. Fand ich richtig schön.
Fand ich auch gut. Ja, war ein schöner Moment. Aber ich mag diese Martox-Figur sowieso echt gerne und das war einer ihrer Höhepunkte auf jeden Fall.
Ja, fand ich schön. Genau.
Ja.
Das bedeutet jetzt aber auch kein Essen für Giles. Ich hab hier gerade eine Fanfiction in meinem Kopf aufgemacht. Die Hochzeit soll also weitergehen. Worf geht auch zu Jadzia, sehen wir nicht, aber er erzählt nachher davon, um sich zu entschuldigen, aber sie akzeptiert es nicht. Und,
ich kann alle verstehen. Das war halt auch ein blöder Move. Ne? Also ich kann Worf verstehen, seine Verärgerung. Ich kann aber auch Jadzia verstehen, wenn sie sagt, ey, das war mehr als einer drüber, dann zu sagen, ey, dann weiß ich aber nicht, ob du die Richtige für mich bist, weil so ein bisschen Verständnis wäre an der Stelle schon auch gut für einen Worf. Ja, ne?
Genau. Also geht Sisko, um jetzt mit Jadzia zu sprechen, beziehungsweise eigentlich in dem Style, in dem Sisko hier losgeht, will er eigentlich mit Cursern sprechen.
Ja.
Genau. Und
er sagt ja auch mehr als einmal Old Man. Ich meine, das sagt er ja immer, aber ja.
Genau. Und das Essen wird von Quark wieder weggebracht. Und ich habe gedacht, oh, dieses Essen, oh, das sah so lecker aus. Unglaublich.
Ja, und dann auch noch berechnet. Das macht Quark noch klar, ne?
Ja, klar, natürlich,
ja.
Natürlich.
Ja, ja.
Gibt nichts umsonst bei Quark.
Ja.
Also, Sisko geht, um mit Jadzia zu sprechen und erinnert sie daran, dass sie nicht Cursan ist. Ne? Sie ist nicht der Botschafter der Föderation im Klingonischen Reich, der beim Kitomer-Abkommen geholfen hat. Ne? Sondern sie ist jetzt eine junge Frau, die in Cirellas Familie heiraten will. Und wenn sie erwarten will, wie Cursan behandelt zu werden, dann sollte sie auch wissen, dass sie Cirellas Arsch küssen muss. Das ist immer Teil des Geschäfts. Ja, schwierig, aber da haben wir eben drüber diskutiert.
Ja.
So. Aber du hast schon recht, ne? Also sie ihr fällt ihr relativ spät ein, dass sie sich über das klingonische Ritual zu beschweren hat.
Ne? Ja, klar, ja.
Weil wenn man dran denkt, wie sie am Anfang mit Kira geredet hat, ne, wie süß Worf doch ist, dass er sich das alles so vorstellt. Ne? Ja. Ja. Aber ich finde, hier ist auch nochmal eine Qualität von DS9 drin. Und das ist nicht unbedingt ein Nachteil gegenüber Serien, die anders konzipiert sind, aber ich finde das spannend, was hier Dax sagt. Ne? Sie sagt, ich wollte mich nicht verlieben, ich war allein sehr glücklich, ich hatte Freunde, eine Karriere, ein Abenteuer. Dann kam eines Tages diese Klingone mit einer schlechten Einstellung in mein Leben und als nächstes weiß ich, dass ich ihn heirate. Und das ist doch irgendwie auch ein Zitat über die Idee, wie DS9 konzipiert ist. Das ist das Gegenteil von Babylon 5 zum Beispiel. Ne? Jetzt ist gerade der Graue Rat auch hochgeschreckt. Ich habe Babylon 5 gesagt.
Ich bin jetzt auch gespannt.
Nein, also die Autoren hatten hier vielleicht ganz grobe Dinge im Kopf, beispielsweise das, was mit Cisco passiert. Aber sie haben sich auch durch die Darsteller und kleine Ideen von denen treiben lassen. Und das wissen wir ja zum Beispiel von Terry Farrell.
Das meinst
du? Dax und Worf, das war nicht geplant. Ne? Mhm. Aber die Schauspieler haben halt geflirtet und waren dann sehr harmonisch miteinander, haben sich einfach sehr, sehr gut verstanden und haben dann halt angeregt, ja, schreibt das doch ins Drehbuch, wir können eine Romanze spielen, das ist kein Problem. So. Mhm. Und dementsprechend, das ist halt das Konzept von DS9 und ich finde, das hat gerade wegen diesem Konzept hat das so gut funktioniert. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Leben auf der Station.
Ja, wobei du ja eben gesagt hast, dass das mit dem Tanzen eine der wenigen Szenen war, die improvisiert in die Endfassung geschafft haben. Das widerspricht dem irgendwie so ein Stück weit, aber vielleicht auch nicht.
Nein, das weiß ich nicht, ob das dem widerspricht. Improvisation über das Drehbuch hinaus ist ja was anderes, als wenn du das Drehbuch
veränderst
von den Darstellern auch beeinflussen lässt, beziehungsweise von der Harmonie, die zwischen Darstellern da ist. Also Ronald D. Moore hat das so geschrieben, jetzt dieses Drehbuch aktuell, und das hätte er wahrscheinlich vor der 5. Staffel noch nicht gemacht, weil das sich so entwickelt hat zwischen Terry Farrell und Michael Dorn. So. Ja. Wir erfahren hier in dieser Szene auch, dass der Dax-Symbiont 356 Jahre alt ist. Mhm. Das heißt übrigens, dass der Dax-Symbiont 2018 geboren worden ist.
Echt?
Das wollen wir nur mal klar machen. Der Dax-Symbiont ist jetzt 2 Jahre alt. Wir wissen nicht, wo er ist. Wahrscheinlich ist er auf Trill. Aber
das ist ja geil.
Ja, da ist er jetzt.
Da hast du recht. Ich habe ja gar nicht drüber nachgedacht. Wow, das ist ja eine richtige Verbindung quasi in die Jetztzeit. Toll. Ja.
Irgendwo auf Trill lebt ein kleiner Dax-Symbiont und liegt gerade in einer Wiege oder so.
Ja, die sehen ja gar nicht so hübsch aus, diese Symbionten.
Das stimmt. Kleine Würmer. Ja. Jetzt können wir, wie man jetzt noch diesen Spruch über das Erwachsenwerden bewertet, hängt ein bisschen davon ab, ob man diese Episode gut gesonnen ist oder nicht. Weil ich meine, wenn du eine romantische Komödie hast, ne, dann die sind ja immer mit Missverständnissen und Meinungsverschiedenheiten aufgebaut und könnten fast alle leicht gelöst werden, wenn die Charaktere einmal bereit wären, Gespräche wie Erwachsene zu führen.
Ja.
Ne? So ziemlich alles. Ne? Alle Rom-Coms in Hollywood. Sweet Home Alabama. Notting Hill. Whatever. So,
wären auch die ersten gewesen, die mir einfallen. Ja, Notting Hill, glaube ich schon. Aber Sweet Home Alabama, nee, egal. Reese Witherspoon, oder?
Ja. Ich mag ja Rom-Coms.
Ich weiß. Ich auch. Rom-Coms können echt was bringen. So. Aber können auch ganz schön doof sein. Fast alle mit Jennifer Aniston sind ganz schön doof.
Ach, komm schon.
Nichts gegen Jennifer Aniston. Ich bin ein großer Friends-Fan.
Unsere Schattenredaktion in Person von Tanja sagt übrigens natürlich, der Trill-Symbiont liegt nicht im Bettchen, sondern schwimmt im Becken.
Stimmt, in der weißen Suppe.
Das werden wir ja in der dritten Staffel Discovery sehen, wo die denn rumschwimmen.
Das haben wir doch auch gesehen, als Dax irgendwann mal, war das nicht auch die Folge mit dem Mörder-Host, wie heißt es noch gleich, wo sie irgendwann auch in dieses Becken reingeht und sich elektrisiert mit den anderen Würmchen, die da rumschwimmen?
Das weiß ich nicht mehr. Haben wir echt andere Symbionten gesehen?
Ich meine wohl.
Ich weiß nicht.
Da gingen da so Blitze durch dieses Badewasser mit, was ist es denn? Milch? Kleopatra-mäßig?
Ja, Milch. Trillmilch. Mm. Ich war aber noch bei den Rom-Coms und der typischen Auflösung, weil Sisko und Dex sprechen das hier ja wortwörtlich aus. Ja. Ne? Die sagen, jetzt sind wir mal erwachsen und lösen den Konflikt. So, ne? Und jetzt ist das entweder, jetzt, wie gesagt, das hängt davon ab, wie man diese Episode gesonnen ist. Entweder ist das jetzt ein Metakommentar auf so typische Handlungen oder es ist einfach plakatives Drehbuchschreiben nach Schema X. Hm. Weil das halt jetzt auch im Prinzip nur eine typische Rom-Com-Handlung ist, die in dieser Episode gezeigt wird.
Ja, dann musst du halt irgendwie Cirella als die herrische, nervende Schwiegermutter nehmen und nicht als die rassistische Klingonin, die rassistische Weltanschauungen vertritt, die wahrscheinlich von einem Großteil dieser Spezies vertreten werden.
Ja, aber das ist ja auch ein Genre, was es in Hollywood zum Erbrechen gibt. Also denk mal hier an, wie heißt das, Meet the Fockers oder so. Die Braut, mein Vater und ich oder so. Das sind ja im Prinzip genau dieselben Filme.
Ja, ja, klar. Nein, aber dann musst du, ich meine ja, ne, also ich finde halt, das funktioniert halt eigentlich nur, wenn du Cirella runterbrichst auf die nervige Schwiegermutter. Und eigentlich ist sie, ich finde, sie ist halt mehr. Ich finde, sie zeigt halt ein Stück weit, dass die klingonische Sicht auf die Welt eine rassistische ist.
Ja, das stimmt.
Und da, finde ich, ist es halt, ist der Cisco-Kommentar dann am Ende nicht so richtig angepasst, weil wenn du da erwachsen reagierst, müsstest du eigentlich sagen, schieß die Alte zum Himmel und ihre scheiß Tradition gleich mit und lass uns bitte Abstand davon halten und bitte ein weltoffeneres Bild von Zusammenleben haben und bitte nicht so heiraten nach solchen Traditionen, weil er wird mir ja ganz übel. Und dann müsste eigentlich auch Cisco in seiner Rolle sagen, so, ja, scheiß auf die Alte, macht's doch irgendwie anders, aber Worf liebt dich und heiratet halt irgendwie so. Mhm.
Ja. Ja. Aber wir freuen uns immer über Picards Humanismus und der hätte das auch dann eben verbindend gelöst.
Ja.
Und hätte dann erwartet, dass sich der Rassismus von Cirella irgendwie auflöst, dadurch, dass er einen Kompromiss findet.
Ja, es wäre vieles möglich gewesen, ja.
Wir können ja jetzt bei der Zeremonie, die kommt ja jetzt, können wir mal darüber sprechen, was dann passiert. Ne? Also erstmal, Dex gibt zu, dass sie Worf heiraten will und akzeptiert dann auch Worfs Entschuldigung. Die finale Lösung für multikulturelle Konflikte in dieser Episode ist also doch Anpassung. Der Klügere gibt nach und gibt seinen eigenen Wahrheitsstatus auf. Wie gesagt, für mich eine schwierige Position.
Ja.
Aber da hast du ja auch schon gesagt, da stimmt es ja auch zu. Dementsprechend gehen wir jetzt ins Quarks. Cirella beginnt die Zeremonie, springt von den Göttern, die das klingonische Herz erschaffen haben, und dann von einem anderen Herz, damit das klingonische Herz nicht allein ist. Und als die beiden Herzen zusammenschlagen begangen, wurden sie so mächtig, dass sie die Götter zerstörten, die sie erschufen. Jetzt wissen wir natürlich, dass mit dieser Sage Kayless und Lady Lucara gemeint sind, ne, aus der klingonischen Tradition. Das sind ja die beiden Herzen, die zusammengefunden haben und dann die Götter getötet haben. Ich finde aber auch hier nochmal, relativ feministisches Ritual eigentlich, ne? Du hast das erste Herz, was da steht, und dann kommt das zweite Herz dazu und Cirella sagt zu dem zweiten Herz, es schlug stärker als das erste und wurde dann mit Weisheit dazu gebracht, das erste nicht zu töten. Das heißt, das zweite Herz ist stärker und weiser als das erste.
Ja, stimmt.
Und das ist die Frau.
Mhm.
Ja.
Wenigstens das.
Ja, wenigstens das. In der Szene wird noch offenbart, dass Jetzias Vater Kayla heißt. Das wussten wir bis jetzt nicht. Und Terry Farrell hat nachher gesagt, dass sie sich unglaublich unwohl fühlte bei dieser Hochzeitszeremonie, weil
sie dieses Kleid diese Stiefel tragen muss. Ach so, nein.
Nee, die Stiefel wurden wohl relativ zeitig vor der Szene, bevor sie die Szene gedreht haben, erst fertig und haben nicht richtig gepasst. Und sie hat sich nicht dran gewöhnen können, darin zu laufen. Also ist sie da so wie der Storch im Salat rumstackst irgendwie. Und fand sich sehr, sehr seltsam selber.
Hm.
Naja. Cirella schließt dann mit der Aussage, dass keine Kraft zwei klingonische Herzen davon abhalten kann, zusammenzuschlagen, und fügt hinzu, nicht einmal ich. Und wie hast du das verstanden? Sie sagt dann, nicht einmal ich kann das. Ist das dann schon Selbstreflexion? Ist das vielleicht schon die Abkehr von ihrem rassistischen Standpunkt?
Ich habe es zumindest gehofft, aber es war mir zu wenig. Es war so ein, das war so der kleine, nicht mal ein Strohhalm, dem mir da gefühlt entgegengehalten wurde, um es halbwegs versöhnlich wieder über die Bühne zu kriegen. Aber mir hat er nicht gereicht irgendwie. Ich habe es nicht gefühlt. Ich habe es auch nicht verstanden, dass sie denn da vorne stand. Und es war für mich auch nicht am Ende Friede, Freude, Eierkuchen irgendwie. Das war so, da hätte man noch mehr, nicht viel, es hätte ja gar nicht viel gebraucht. Man hätte mir aber einfach noch ein kleines Stückchen Entwicklung zwischen ihr und Dex zeigen müssen, damit da dieser Kommentar für mich die Wogen geglättet hätte, die in mir toasten.
Wenn sie einfach akzeptiert hätte, dass Sisko diese Hochzeitszeremonie mitmachen kann und gesagt hätte, dann hätte sie sich ja sogar wenden können. Sie hätte ja sagen können, und auch Traditionen werden stärker, wenn man sie miteinander vereint. Genau wie die klingonischen Herzen, die zusammenschlagen und dann stärker sind. So, bam, schon hast du es gelöst.
Das Problem ist, für mich hat sie halt überhaupt gar nicht den Punkt, um diesen Satz zu sagen. Also für mich hat sie hatte ja keine Einsicht, weißt du? Also die letzte Szene mit ihr ist, dass sie niedergeschlagen wird von Dax. So. Und irgendwie ist das für mich nicht der Punkt, an dem ich spüre, dass sich jetzt das Blatt dreht, weißt du? Also es hätte einfach noch eine kleine kurze Szene gebraucht, wo die beiden irgendwie über diese Eskalation der Geschichte sprechen. Ja. Und weiß ich nicht, Cirella irgendwie zur Einsicht kommt, okay, du brauchst auch deine Tradition, was auch immer, keine Ahnung. Ne? Wie auch immer sie es gedreht hätten.
Vielleicht hatten sie keine Zeit, aber dann sollen sie die drei Odo-Szenen weglassen und das in der nächsten Folge thematisieren und dafür vielleicht Cirellas Sinneswandel reflektiert darstellen.
Ja.
Da gebe ich dir recht. Das wäre schön gewesen.
Genau. Also wenn ich es schon so auflöse, wie sie es auflösen, dann hätte man mir irgendwie so ein ganz, ja, einen Hauch mehr zeigen müssen, wo das herkam. Oder aber, was ich glaube ich noch besser gefunden hätte, ist eine der von uns jetzt schon multiple erwähnten und angedachten Alternativauflösungen für diese Hochzeit zu finden.
Mhm. Ja. Final, es wird jetzt geheiratet. Cirella begrüßt Dax im Haus von Martok und die hungrigen O'Brien und Bashir greifen mit Sisko und Martok zusammen den Bräutigam an. Und wir hören unter schwarzem, beziehungsweise die Endkarte wird gezeigt und wir hören dahinter nur noch Schlagen mit diesen komischen Stöcken, die sie die ganze Zeit haben.
Schönes Ende. Ja, ich hab mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass dieses ganze klingonische Hochzeitsritual doch sehr an unserem Hochzeitsritual dran ist, also an diesem westlich-europäischen oder vielleicht auch amerikanischen Hochzeitsdingsbums, ne? Und dass man am Ende dann doch sagt, ja, ich will und so.
Ja, aber spannend, ne? Ja. Also da kommen wir einfach nicht von weg, das schaffen Drehbuchschreiber einfach nicht.
Nee, das hätte man ja auch ganz anders machen können. Ich habe tatsächlich auch kurz gedacht, die küssen sich nicht, sondern die brüllen. Also ich hatte kurz irgendwie das Gefühl, jetzt gleich wird Worf brüllen und Jadzia macht mit. Ich weiß nicht, wo es herkam, aber ich hätte es besser gefunden als den Kuss.
Ja, Worf brüllt ja, als Jadzia stirbt später.
Das stimmt, ja? Aber das ist ja, genau, das ist dieser Trauer Dingsbums.
Die Hochzeit zwischen Worf und Dex ist natürlich aus mehreren Gründen bemerkenswert. Und am offensichtlichsten ist, dass es in Star Trek niemals gab, dass zwei reguläre, also Hauptcharaktere einer Star Trek-Serie geheiratet haben.
Was ist denn hier mit, ach so, in der Serie, okay.
Was denn?
Nehmen wir mit Riker und Troy, aber die heiraten im Film.
Die heiraten im Film, genau, ja. In Nemesis. Miles und Keiko
sind schon verheiratet?
Auch, oder? Aber heiraten in By Data's Day. Aber
ja, richtig.
Keiko war jetzt wirklich kein Hauptcharakter.
Ja.
Und Miles bei TNG, ja, auch so halb, ehrlich, ne? Also eigentlich auch nicht ähnlich. Ne? Und Tom Paris und
Belana
Torres,
ja.
letzte Staffel Voyager. Ja. Dementsprechend, das ist dann die zweite.
Ja.
Die zweite On-Screen-Hochzeit von zwei Hauptcharakteren. Genau. Ist dir noch was aufgefallen, was in dieser Hochzeit gefehlt hat?
Es gab keinen Ring.
Das stimmt. Hat dir noch was gefehlt? Wenn du vor allen Dingen an Worf denkst.
Wenn ich an Worf denke. Ach so, eigentlich sollte Alexander der Schwertträger werden und der Best Man.
Das stimmt. Das habe ich gar nicht gedacht.
Das ist mir tatsächlich kurz aufgefallen, als Alexander dann gezeigt wurde. Da? Ich glaube, der steht dann noch in der Crowd irgendwo, meine ich. Aber das taucht auf jeden Fall nicht mehr auf. Er wurde kein Best Man. Aber du willst auf was anderes hinaus.
Ich will auf was anderes hinaus. Worf war wie lang auf der Enterprise? 7 Jahre? Und keiner von denen kommt zu seiner Hochzeit? Was ist denn los? So.
Das stimmt natürlich, ne? Aber es ist halt, das war ja alles, ich meine, das stampfen die ja innerhalb von einer Woche aus dem Boden da alles, ne? Es kann natürlich sein, dass die Enterprise nicht in der Gegend ist. Oder hängt die noch vor DS9 rum? Nee, weiß ich nicht.
Nee, tut sie nicht. Nee. Tau Tau schreibt übrigens gerade, dass Alexander die Butlets gebracht hat. Das heißt, er war doch Schwerträger. Er hat seine Rolle gespielt. Aber die Enterprise-Crew.
Ach so.
Genau. Die Enterprise-Crew sollte tatsächlich ein Cameo machen. Die sollten da stehen. Das hatten die Produzenten erwogen.
Ja.
Dann haben sie angefragt und Jonathan Frakes und Lever Burton haben gesagt: Jo, machen wir, kein Problem. Das waren allerdings auch die einzigen, die tatsächlich Büros auf dem Paramount-Gelände hatten, weil sie natürlich aktive Regisseure im Franchise waren. Ne? Alle anderen waren zu dieser Zeit nicht verfügbar und die Produzenten haben gesagt, na gut, aber wenn da jetzt nur Frakes und Lever Burton im Hintergrund rumstehen, ohne eine Line zu haben und alle anderen nicht, das ist dann irgendwie doof. Und deswegen haben sie alle gestrichen. Hättest du sie lieber gehabt, wenn die beiden zumindest da gewesen wären?
Es wäre vielleicht tatsächlich komisch gewesen, wenn man sich gefragt hätte, warum ausgerechnet die beiden? Also wo ist der Rest? So, ne?
Ja.
Ja. Kann ich schon verstehen.
Genau. Aber trotzdem, ich hätte mich natürlich wie immer gefreut, wenn Jonathan Frakes irgendwo im Hintergrund gestanden hätte.
Auf jeden Fall. Der alleine, das hätte man natürlich machen können. Obwohl, da hätte man sich auch gefragt, warum ausgerechnet der? Und wo sind die anderen?
Ja, genau.
Man weiß es nicht.
Ja, vor allen Dingen hätten dann wahrscheinlich wieder alle auf gedacht, oh mein Gott, das ist Thomas Riker. Der Marquis ist wieder da. Genau. Aber auch das Thema wird nochmal im B-Kanon thematisiert. Es gibt einen Crossover-Roman zwischen Star Trek und X-Men tatsächlich. Der heißt Planet X. Und da entschuldigt sich Worf, als er die Enterprise später nochmal besucht, nicht auf sie gewartet zu haben und begründet das damit, dass sie eben keine Zeit hatten, weil Alexander versetzt werden musste. Und Picard sagt dann auch, ja, verstehe ich, lass uns doch jetzt hier eine kleine private Feier machen. Die war sicherlich dann auch besonders spannend, wenn so eine Enterprise-Feier.
Ja, auf jeden Fall.
Es gab bestimmt ein wenig Saft für Worf bei Geinen.
Pflaumensaft.
Exakt. Ja.
Ja.
Das war's.
Mensch. Hätte nicht gedacht, dass wir so lange über diese Folge reden können. Verrückt.
Ja, und ich möchte immer noch was zum Multikulturalismus sagen.
Ja.
Ich finde das immer noch toll, dass Deep Space Nine den Multikulturalismus so wichtig thematisiert. Also, weil das ist ja das Zentrum von Deep Space Nine insgesamt. Ne? Rund um die Promenade haben wir Garak als kardassianischen Schneider, wir haben Quarks Bar, wir haben den bajoranischen Schrein, wir haben ein klingonisches Restaurant, das sehen wir zwar nicht so oft, aber ne?
Ja.
Immerhin sehen wir ab und zu da Leute Gag essen. Das heißt, wir haben hier eine Serie über eine multikulturelle Gesellschaft. Und dann ist halt die Frage, wie geht man damit um, dass natürlich Probleme entstehen durch diese Multikulturalität. Und ich finde das gut, dass das thematisiert wird. So. Denn das Problem ist da immer Wertedissonanz. Ne?
Mhm.
So. Ich finde, dass am Ende die Folge das ungenau löst, das haben wir thematisiert.
Ja.
Und Dex macht ja eigentlich diesen Gegenvorschlag, finde ich, nach dem Motto, mach deinen Scheiß und am Ende treffen wir uns bei Benjamin im Büro.
Ja.
Und wenn die das irgendwie dann verbinden würden, finde ich das die bessere Lösung. Aber, dass das Problem thematisiert wird, finde ich schön. Und während jetzt TNG in puncto Entdeckung und auch Technikideen punkten kann, so, ist es aber dann trotzdem, wenn du es sozialwissenschaftlich betrachtest, eine Monokultur, die auf das andere, die Aliens, trifft.
Naja,
in TNG ist eine Monokultur. Das sind reine Föderationsguys. So, da gibt es keine Multikulturalität in TNG. So, zumindest keine große. Und DS9 ist da an der Stelle gelebte Multikulturalität. Und da sind Lösungen halt schon mal schwierig, wenn man nicht pragmatisch ist. Und jetzt könnte man sagen, das ist keine Science-Fiction. Ne? Aber wenn du anerkennst, dass Sozialwissenschaft auch eine Wissenschaft ist, dann ist das ja auch Science-Fiction. Das Übertragen von wissenschaftlichen Fragen in eine ferne Zukunft, um sie da eben, keine Ahnung, dekontextualisiert anzugehen und im besten Fall zu beantworten. Also das, was Science-Fiction machen soll. Ne? Dekontextualisieren und Probleme in einem anderen Kontext beantworten. Und ich finde, das macht DS9 hier mit Sozialwissenschaft. Und dementsprechend ist es Science-Fiction. Und es ist für mich auch gute Science-Fiction. Es ist nicht meine Lieblingsfolge, aber ich habe sehr viel Spaß gehabt, sie zu sehen und mag diese Perspektive, die sie hier aufmacht.
Hm. Kann ich alles nachvollziehen, was du sagst? Ich würde jetzt auch gar nicht das große Fass Science-Fiction oder nicht Science-Fiction aufmachen wollen, aber ich finde es eine schöne und auch eine sinnvolle Herleitung. Ich brauche das tatsächlich an der Stelle nicht so richtig, weil für mich das Setting Science-Fiction ist. Das Grundsetting Science Fiction ist, deswegen muss ich jetzt nicht in jeder Folge auch drüber nachdenken, ist es jetzt gerade irgendwie eine Science-Fiction-Folge oder eben nicht. Aber ich habe die Folge auch gerne geschaut. Ich habe mich tatsächlich unterhalten gefühlt, vor allen Dingen von solchen kleinen schönen Szenen wie halt dem Duo Begie O'Brien oder diesen ganzen doch echt lustigen Dialogen da rund um Worfs Ritual, aber auch die Party fand ich durchaus bemerkenswert. Was mich tatsächlich gestört hat, ist der Umgang mit klingonischen Traditionen. Und das hat mir so ein bisschen auch die Augen geöffnet oder hat mich darüber nachdenken lassen, ob die immer so gezeichnet sind. Weil eigentlich ist es ja ganz häufig so, dass die Klingonen als so verbohrte Traditionalisten gezeichnet werden. Und steckt viel rassistisches Handeln drin. Ne? Und das ist eigentlich ein bisschen schade, wenn man drüber nachdenkt. Und da habe ich noch nie so richtig intensiv drüber nachgedacht. Und dem wird halt auch häufig nicht so richtig was entgegengesetzt. Und das finde ich halt wirklich schade an der Folge, weil in der Folge hätte man die Gelegenheit gehabt, etwas entgegensetzen zu können. Und tut es trotzdem nicht. Also da stehen ja wirklich alle Scheunentore offen. Es gibt ja so Folgen hier, wir haben doch mal über die Folge gesprochen von TNG, wo Riker als Austauschoffizier auf ein klingonisches Schiff geht, wo es ja auch, da geht es ja auch ganz viel um dieses Rassismus-Thema. Also Riker muss sich da beweisen und es funktioniert eigentlich nur durch Hardcore-Integration so, ne? Also und auch da ist das Thema ja da und da wird es auch nicht so richtig aufgelöst, weil es am Ende jetzt auch nicht einen Raum dafür gibt. Also der Weg für Riker ist ja wirklich der, zu zeigen, dass er ein mindestens genauso guter Klingone ist wie die Klingonen quasi. Ne? Und das ist natürlich irgendwie jetzt nicht so der goldene Weg, um ein Rassismusproblem zu lösen. Und das finde ich an der Folge schade, weil sie dann die Gelegenheit gehabt hätten, was zu sagen zu. Und das haben sie nicht getan. Ansonsten bin ich irgendwie sehr gerne unterwegs gewesen mit der Folge. Ich weiß gar nicht genau, woran es am Ende liegt, weil das ist ja eigentlich keine total brillante, total spannende, total diepe Folge, aber irgendwie, ich bin sehr gerne mit ihr unterwegs gewesen. Es ist vielleicht jetzt auch nicht eine meiner totalen Lieblingsfolgen, aber ich kann Michael gut verstehen, warum er sie, also ich kann es gut nachvollziehen, warum er sie vorgeschlagen hat. Ich kann dieses Eskapismus, diesen Eskapismus-Moment auf verschiedensten Ebenen gut nachvollziehen und ich war gerne unterwegs, diese 45 Minuten auf DS9. Auch wenn ich nach wie vor sage, hier haben sie eine Chance vertan, ein wichtiges Thema besser aufzulösen, aber mit den Figuren war ich sehr gerne unterwegs.
Aber das ist ja total spannend, was, um da nochmal drauf zurückzukommen, was du eben gesagt hast, wir sind ja immer noch im Lernen, was Star Trek eigentlich ist und wie Star Trek eigentlich ist. Mhm. Und wir bleiben ja da offen in diesem Lernprozess. Und wenn wir jetzt sehen, in Discovery, erste Staffel, werden die Klingonen hart rassistisch gezeichnet.
Ja.
Ne? Das haben wir auch immer wieder thematisiert. Hier sehen wir den Rassismus auch nochmal in Reinkultur und eine für uns unzulängliche Auflösung dieses Rassismus.
Ja.
Und wir können jetzt einfach mal beobachten, wie das denn in anderen Klingonen-Episoden ist. Denn wir werden ja wahrscheinlich über den Verlauf der nächsten Jahrzehnte dieses Podcasts noch ein paar von diesen Klingonen-Folgen besprechen
können. Wenn nicht Jahrhunderte, mein Freund. Wenn nicht Jahrhunderte.
Curzon.
Ja. Also ich finde es tatsächlich spannend, weil irgendwie, vielleicht ist das auch ein Zeitgeist-Ding, dass wir jetzt sensibler sind mit solchen Fragestellungen oder jetzt auch, ne, das ist ja auch so ein bisschen mit dem Thema Sexismus, dass jetzt halt irgendwie Dinge, die früher funktioniert haben, noch irgendwie oder wo du nicht so drüber nachgedacht hast, jetzt irgendwie nicht passen oder wo man denkt, so, ja, das kann man doch nicht zeigen oder das kann man so nicht sagen oder so. Vielleicht passiert das mit Rassismus jetzt gerade auch mehr, aber mir ist schon klar, dass die Klingonen irgendwie eine Sonderstellung einnehmen, was irgendwie ihr Weltbild angeht. Aber für mich war es dann halt irgendwie früher eher so die Challenge, weißt du? Also ist so, okay, jetzt kommt diese Hardcore-Klingonin oder jetzt sind da die Hardcore-Klingonen, mit denen sich Riker durchsetzen oder wo sich Riker durchsetzen muss oder so. Und dann ist es halt irgendwie so diese Challenge zu beweisen, so hey, ich bin auch irgendwie ein cooler Dude und ich bin würdig in eure Kultur und so. Aber das ist ja eigentlich totaler Bullshit, so, ne? Diese ganze Sicht ist ja totaler Bullshit.
Ja, es ist vor allen Dingen die Aufgabe der eigenen Kultur, ne? Und das ist das, was mich so stört und was dich offensichtlich auch so stört.
Ja.
Und da würde ich mich halt eher, keine Ahnung, da würde ich versuchen, ja, jetzt ist wieder Außenperspektive und ich weiß nicht, ob das wirklich so ein guter Vergleich ist, Vergleich ist, aber ich würde es so mit New York, mit dem New York-Style versuchen. So. Mit einer multikulturellen Gesellschaft, in der dann halt aber alle ihre Kulturlandschaft mit einbeziehen. Also keine Ahnung, die New Yorker feiern St. Patrick's Day wegen den irischen Einwanderern und die feiern das chinesische Neujahrsfest in Chinatown. So, und das ist halt das, was irgendwie, also du darfst deine kulturelle Identität auch in der Multikulturalität behalten. Das ist kein Problem. So.
Ja.
Wenn du die andere Kultur auch anerkennen kannst.
Ja, darum geht's.
Deswegen finde ich
ja
auch diesen, es ist Quatsch, in einer multikulturellen Gesellschaft zu sagen, wir schaffen jetzt einen Einheitsbrei. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass jeder seine Kultur behalten darf, aber gleichzeitig eben eine hohe Toleranz gegenüber anderen Kulturen, wenn sie auf dem Boden der Grundgesetze beziehungsweise der Menschenrechte steht, dieser Respekt vor anderen Kulturen eben behalten werden kann.
Ja, und es ist ja eh Quatsch, irgendwie Kulturen gleich zu bügeln, weil ich meine, Menschen sind ja auch unterschiedlich und eine Kultur ist ja eigentlich nichts anderes als ein Interesse mit Tradition, so.
Ja.
Und ja, wir haben auch das Interesse für Star Trek und es wäre ja schade, wenn wir in irgendeiner Version unseres Seins deswegen ausgegrenzt werden würden. So, ja, ne?
Genau. Und jemand darf DS9 hassen und TNG vergöttern und trotzdem respektiere ich vollkommen seine Meinung.
Selbst wenn er ein Star Wars Fan ist?
Ja, selbst das.
Ach, schön.
Gut. Machen wir Deckel drauf.
Machen wir einen Deckel drauf. Machen wir hier diese Dingsbums hier. Ne? Machen wir auch noch eine Zeremonie am Ende oder was oder wie.
Genau.
Wollen wir noch Aufruf, Ja sagen?
Aufruf zur Mitarbeit. Leute, wie haltet ihr es mit dem Multikulturalismus? Was sagt ihr dazu?
Wie seht ihr die Klingonen? Also ich muss wirklich noch mal ein bisschen über die Klingonen nachdenken, irgendwie nach dieser Folge. Könnt ihr das nachvollziehen? Also sind die Klingonen eigentlich immer rassistisch? Und gehen wir zu gut mit ihnen vielleicht um aus, weiß ich nicht, aus unserer Tradition heraus, mit ihren Traditionen? Schreibt uns oder erzählt uns Dinge auf diversen Kanälen, die wir euch jetzt gleich zur Verfügung stellen werden, was ihr von all diesem Quatsch haltet, den wir euch jetzt so erzählt haben und was ihr von der Folge gehalten habt. Wir freuen uns drauf, von euch zu hören.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Das tun wir. In diesem Sinne, schreibt, redet, macht was.
Exakt. Und denkt bitte daran, nächste Woche, Folge 200. Wir nehmen immer noch Spracheinsendungen an die 0201 Oktaok 2 an. Liebe Grüße, die wir dann abspielen können. Es sind schon einige sehr schöne Sachen eingegangen,
ja.
Über die wir uns sehr, sehr freuen.
Ja.
Aber vielleicht wird es noch ein bisschen mehr.
Ja.
Und ich hoffe, dass wir dann nächste Woche eine wunderschöne Folge haben werden. Tendenziell wieder live, ne, Sebastian?
Ja, ich können wir das auch vorstellen. Wir müssen vielleicht noch einen Termin finden, aber das wird sich machen lassen, würde ich vermuten. Und dann hören wir uns wieder. Das wird schön.
Exakt. Also denn, bis nächste Woche, Folge 200. Wir hören euch. Also beziehungsweise ihr hört uns. Wir hören euch auch hoffentlich durch kleine Spracheinsendung.
Alles, was er sagt. Ist er fertig?
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.